Ein herzliches Hallo, hier ist der Podcast Kultkicker und jetzt haben wir einen wahnsinnigen Kultkicker und auch Kulttrainer hier im Podcast. Ich freue mich sehr, den Erfolgstrainer, den Aufstiegstrainer der Zebras vom MSV Duisburg zu haben. Dietmar Hirsch, hallo.
Hallo.
Wenn ich jetzt eine Boulevardzeitung wäre, wäre meine Überschrift heute: Das ist tierisch, der Hirsch hat ein Zebra. Du bist, hast ein neues Tattoo seit wenigen Stunden.
Das stimmt, ja. Ist ein bisschen größer. Also nicht das Tattoo, aber die Geschichte ist ein bisschen größer geworden, als ich gedacht habe. Also es war eigentlich so, wir haben am Anfang mit dem Training gestartet, vor einem Jahr ungefähr, und dann kam halt ein Tätowierer aus Duisburg und wir haben uns ein bisschen ja, angefreundet. Und dann haben wir irgendwann mal so beim Training so ganz läppisch gesagt: Du, wenn wir aufsteigen, dann müssen wir mal ein Tattoo machen. Und so kam das dann. Dann hat er mir versprochen: Du, pass auf, wenn ihr wirklich aufsteigt, dann mache ich dir halt das Zebra oder dieses Logo. Und da habe ich gesagt: Ja, okay, das machen wir. Das Risiko gehe ich dann ein. Und dann haben wir einfach nur Wort gehalten. Mehr war es eigentlich nicht. Und ja, dann hat unsere Medienabteilung das mitbekommen. Die haben da mal ein paar Bildchen gemacht und haben es dann, ja, bei Instagram irgendwo reingestellt. Und dann hat es irgendwie Kreise gezogen. Aber
Ja,
also mir
krass.
ist auch egal. Also ich stehe dazu. Es war, wie gesagt, eher eine Abmachung unter Männern, die wir eingehalten haben. Und dann ist auch gut.
So muss es sein. Wer hat denn wen dann daran erinnert, dass das Tattoo noch gemacht werden muss?
Nee, ich wusste das schon. Also, dann, also ich
Bist
habe
du
schon ein paar
weggelaufen, als
Tattoos.
er nochmal ankam? Ne?
Nein, 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 nein. Also, nee, ein Mann, ein Wort, und er hat ja auch sein Wort gehalten. Tätowieren ist ja nicht ganz so günstig. Also von daher war das, glaube ich, irgendwie eine Win-Win-Situation und alles gut und ich bin zufrieden und ist ja jetzt nicht auf der Stirn.
Nein, um Gottes Willen. Und es hat ja auch was zu bedeuten, jetzt nicht dieses Tattoo im weitesten Sinne, sondern tatsächlich du und MSV Duisburg, das ist so eine ganz besondere Geschichte. Was bedeutet für dich der MSV Duisburg?
Ja, mit meiner Spielerkarriere sind es jetzt 8 Jahre so. Und natürlich, vielleicht hätte ich mir auch, also für mich ist das jetzt der Aufstieg mit dem MSV der größte Erfolg in meiner Trainerkarriere. Und wenn ich vielleicht mit, keine Ahnung, mit irgendeinem anderen Verein aufgestiegen wäre, mit so einem großen Verein, mit dieser Aufmerksamkeit, vielleicht hätte ich mir dann auch ein Tattoo gemacht. Aber hier passt es halt noch mehr so, ne? Also ich habe 7 Jahre hier gespielt. Die ersten 5 Jahre waren super, waren mit die erfolgreichste Zeit. In der zweiten Zeit, die ich hier war, war es nicht ganz so. Aber ich wollte halt immer als Trainer zurück. Und ja, es ist jetzt nicht ganz wie im Märchen, aber es ist jetzt schon auch nicht so komplett planbar gewesen, dass wir mit einer komplett neuen Mannschaft den Wiederaufstieg schaffen, was bisher auch noch keiner geschafft hat. Und deswegen wird mich dieses Tattoo auch immer daran erinnern. Und andere haben Bilder, andere haben, keine Ahnung, eine Medaille, das habe ich jetzt auch alles, aber das ist vielleicht was fürs Leben und wird mich halt immer an den größten Moment bis jetzt in meiner Trainerkarriere erinnern.
Wenn man sich auf Interviewgäste vorbereitet, überlegt man manchmal, wo fangen wir eigentlich an? Manchmal fängt man direkt an, Kind, wo habe ich Fußball gespielt und so weiter. Bei dir könnte man anfangen, okay, wir machen einen Teil Trainer und dann treffen wir uns wieder, machen wir einen Teil Spieler. Und ich habe mir jetzt mal überlegt, wir fangen mal an vor gut einem Jahr. Irgendwann hat doch Michael Preetzig angerufen. Du hast einen super Job gemacht beim 1. FC Bocholt in der Regionalliga West. Bist, kann man ja sagen, schon auch überraschend Zweiter geworden. Und wie ging es dann weiter?
Ja, dann hatten wir samstags das letzte Spiel und ich habe immer mal so ein bisschen munkeln hören. Die Fans haben natürlich auch geguckt, so wer könnte jetzt als Trainer passen. Und ich wohne halt nicht weit weg. Wir waren in der Liga, wo der MSV dann abgestiegen ist, sehr erfolgreich, hast du ja gerade gesagt. Und ich habe natürlich, ehrlich gesagt, immer gehofft, dass sich jemand vom MSV meldet. So. Und irgendwann habe ich dann aber gesagt, es gibt jetzt, habe ich auch den Verantwortlichen in Bocholt gesagt, es war halt so, dass sich mein Vertrag durch den Klassenerhalt eigentlich zu allem, was in der letzten Saison dann war, verlängert hat. Und ich habe aber gesagt, ich bleibe auch hier, nur wenn der MSV irgendwann kommt, dann müssen wir eine Lösung finden. Das ist halt so, ne, das Ding, was ich machen möchte. Sonst, wir hatten eine gute Mannschaft in Bocholt. Es bewegt sich ja jetzt auch was, auch ein bisschen holprig gewesen, aber der Verein, ich glaube, durch unseren Erfolg, der ist da schon gewachsen. Und ja, dann war das letzte Spiel samstags und ich war schon so ein bisschen nicht enttäuscht, aber so ein bisschen, wann meldet sich denn mal jemand oder kommt da überhaupt keiner mehr? Weil ich habe auch gesagt, wenn sich jetzt keiner meldet, dann kann ich das Kapitel wahrscheinlich zumachen, weil was willst du noch mehr? Ne? Der MSV steigt leider ab, natürlich, für mich vielleicht gut. Wir sind in der Liga, ich bin ja ein ehemaliges Zebra als Spieler. Wir haben jetzt als Trainer erfolgreich auf uns aufmerksam gemacht. Ja, und dann bin ich sonntags mit meiner Familie ganz in der Nähe mit dem Hund spazieren gegangen an einem See und dann hat Michael halt angerufen und er war komischerweise auch, ich glaube, er war in Berlin auch am See. Und dann hat er mich halt gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte. Und ich habe gesagt, ja klar, also das mache ich sofort. Und ja, dann ging das relativ schnell. Dann haben wir uns dienstags getroffen. Dann habe ich Bocholt informiert. Dann haben wir donnerstags eine Regelung gefunden, dass ich aus meinem Vertrag komme. Bin freitags erst nach Duisburg, habe meinen Vertrag unterschrieben. Dann bin ich nach Bocholt, habe die Auflösung unterschrieben. Und dann bin ich sofort wieder nach Duisburg. Und dann haben wir den Kader versucht auf die Beine zu stellen. Wir hatten zu dem Zeitpunkt ja nur zwei U19-Spieler, die in die Senioren gekommen sind. Wir hatten mit Max Braun einen Torwart, der jetzt noch nicht unbedingt Stammtorhüter war. Und mehr hatten wir nicht. Ali Hahn, da waren die Gespräche schon relativ weit. Und ich war noch 2 Tage da. Ich bin dann 11 Tage nach Mallorca gefahren. Danach noch eine Woche eigentlich an die Ostsee, aber das haben wir dann auch gecancelt. Also von Mallorca haben wir dann praktisch den Kader geplant, Chris Schmoldt und ich. Und mein Co-Trainer war stark involviert, weil er sich auch gut auskennt. Fast täglich Telefonate mit Spielern, Videocalls, Zoom, wir haben alles gemacht. Und dann nahm das Glück seinen Lauf. Ich will jetzt nicht sagen das Schicksal, sondern das
Das
Glück.
klingt dann ja so negativ, ne?
Genau.
Aber ich kann mir ja so vorstellen, wie so, ja, wenn das Mädchen mich anruft, dann bin ich auf jeden Fall da. Und dann ruft sie an und dann ist sie da. Und dann trifft man sich und dann sieht man, ja, so toll ist sie ja dann doch nicht. Weil der MSV Duisburg, das war ein Scherbenhaufen.
Ja, das Mädchen war schon toll. Weil okay, man kann natürlich sagen, als Trainer ist das Wichtigste natürlich der Verein, aber in erster Linie die Mannschaft, die Spieler, die da sind, das Team, was halt noch nicht da war. Aber ich wollte in den letzten Jahren immer zum MSV, egal in welcher Situation. Und so war es ja auch gar nicht so schlecht. Ich habe so letztes Jahr auch die Mannschaft gesehen, braucht man nicht drum herum reden. Die Mannschaft war für mich etwas überaltert, ne, ehemalige Bundesliga- und Zweitligaspieler, aber ja, vielleicht so ein bisschen über den Zenit. Und die waren jetzt halt alle weg. Und so konnte man natürlich jetzt auch seine Ideen mit einbringen. Wir hatten ja eine klare Spielidee. Also es sollte schon junger, frischer, schneller werden, dynamischer, aktiver. Und natürlich drängte die Zeit ein bisschen und war natürlich auch ein Risiko. Ich hatte ja auch nur einen Vertrag für die Regionalliga mit Anschluss dann, wenn wir aufsteigen. Also sonst hätte ich jetzt im Sommer gar keinen Vertrag gehabt. Ich weiß ja nicht, ist ja rein hypothetisch, wenn der Verein gesagt hätte, du, wir wären jetzt Zweiter, Dritter, weil wir jetzt einen Punkt weniger haben als der Meister, weiß ich nicht. Aber zumindest war es so und ich bin das Risiko eingegangen und ich glaube, man muss auch mal ein bisschen mutig sein. Und bei dem Verein, ja, war ich unbedingt mutig und wollte es probieren. Mein Co-Trainer von Bocholt, der Marvin Höhner, der sollte unbedingt mit. Das war schon eine wichtige Voraussetzung, weil das so mein absoluter Vertrauter in Bocholt auch war, obwohl wir uns erst ein Jahr kannten. Und dann sind wir es angegangen. Und natürlich gab es irgendwann mal auch so eine Phase, wo ich gedacht habe, kann das klappen? Und habe ich schon öfter betont. Dann kam ich hier in den Garten, da hat meine Frau das so mitbekommen und hat gesagt, du pass mal auf, du wolltest das immer und jetzt genieß das doch einfach. Und von dem Zeitpunkt an habe ich gesagt, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder es klappt und dann sind wir in Anführungszeichen die Helden, beziehungsweise haben den Verein zumindest erstmal wieder in die dritte Liga geführt. Und wenn nicht, dann habe ich es aber wenigstens mal probiert. Und das war gut für meinen Kopf, für mein Gemüt. Und da war ich dann schon entspannter, obwohl natürlich schon viel Druck und ja, Feuer auf dem Kessel war natürlich bei so einem Verein bei der Erwartungshaltung, aber ich habe es genossen einfach.
Nimm uns mal mit in einen Blick hinter die Kulissen. Du hast gesagt, du hattest im Prinzip drei Spieler. Und du brauchst ja, 25 brauchst du ja eigentlich schon. Wie
Ja.
viele Spieler hast du dir angeguckt? Sind die alle selbst gekommen, weil die alle zum MSV Duisburg wollten? Nach was hast du geguckt? Charakter spielt ja auch eine Rolle, aber du hast ja kaum Zeit gehabt. Wie gingen diese Tage, diese Wochen vor sich?
Na gut, den einen oder anderen Spieler, den hat man vielleicht so selber in der Pipeline. Wie gesagt, ich habe mich da mit meinem Co-Trainer ausgetauscht, weil der natürlich weiß, welche Spieler wir verfolgen. Und der hat echt ein gutes Netzwerk so und eine gute Idee auch von Spielern. Du bist vielleicht als Cheftrainer immer so mit deiner Mannschaft mehr im Tunnel und der Co-Trainer guckt da mal nach links und rechts. Also das war schon gut. Und Chris Schmoldt hat natürlich auch als Kaderplaner, sportlicher Leiter, Sportdirektor, wie auch immer, gute Vorarbeit geleistet. Ali Hahn war eigentlich dann schon klar, so als Kopf, als Kapitän. Da fehlt halt nur noch die Unterschrift. Und sonst haben wir uns halt ausgetauscht. Wir haben mit sehr vielen Spielern gesprochen. Wie gesagt, ich habe wahrscheinlich von Mallorca jeden Tag mit vier, fünf Spielern telefoniert. Und was für mich das Wichtigste oder der größte Vorteil war, durch meine Spielerkarriere konnte ich, glaube ich, die Spieler darauf vorbereiten, was es heißt, für den MSV Duisburg zu spielen. Ich habe zuletzt, und das hat mich echt stolz gemacht, mit Can Kostgun gesprochen nach der Saison und er sagte zu mir, Trainer, es gab eigentlich sogar noch Möglichkeiten, wo ich vielleicht noch ein bisschen mehr hätte verdienen können oder ein anderer Verein, aber wir haben telefoniert und ich habe gemerkt, das passt einfach. Und alles das, was wir so am Telefon uns versprochen haben gegenseitig, das ist halt eingetreten. Und das, finde ich, ist eigentlich bei allen Spielern so rübergekommen. Ich glaube, jeder hat sein Herz auf den Platz gelassen. Die einen haben weniger gespielt, die anderen ein bisschen mehr. Wir waren aber ein echtes Team. Jeder hat sich so gefreut und ist ja auch nicht einfach, wenn man mit viel Erwartungen kommt und jeder will für den MSV spielen, und dann hat man vielleicht, keine Ahnung, 5 oder 10 Einsätze oder noch weniger und trotzdem fiebert man mit und trotzdem ist man für seine Kameraden da. Das war schon wichtig, dass wir diese Einheit formen konnten. Und diese Gespräche waren halt immer gleich. Ich habe gesagt, du, pass auf, der Verein ist so, die Fans erwarten das und natürlich müssen wir aufsteigen. Müssen vielleicht nicht so, aber wir wollen unbedingt aufsteigen. Die Erwartungshaltung ist da, auch nicht von Druck gesprochen. Und ich glaube, dann haben wir eigentlich in hundertprozentiger Anzahl die richtigen gefunden, weil wenn nur ein fauler Apfel dabei gewesen wäre, hätten wir ein Problem gehabt. Ich musste nie irgendwie groß jemanden ja, auf den Kopf hauen. Wir mussten keinen suspendieren, wir mussten keine großen Strafen aussprechen. Also wir sind gut durch die Saison gekommen, charakterlich gut, was extrem wichtig ist. Und ja, so liefen die Gespräche dann ab, so dass ich die Spieler abholen konnte, weil ich halt selber wusste, auf was es ankommt. Das war wichtig.
Erinnerst du dich noch an deine erste Sitzung? Alle sind all da, alle, die du dir so zusammengesucht hast, stehen da beim MSV Duisburg, du stehst da und du musst deine ersten Worte richten. Erinnerst du dich noch dran?
Ja, ich habe mich halt gefreut. Wie gesagt, ich habe mit vielen telefoniert. Ich musste natürlich auch, es gab ja nicht nur in Anführungszeichen Neuzugänge, es gab auch, sagen wir mal, ältere Spieler, die nicht ältere Spieler, sondern Spieler, die letztes Jahr da waren, die natürlich so ein bisschen Zweifel hatten, ne? Fleckstein als Beispiel, Josh Bitter, Michel Brink, Max Braune war eigentlich klar, der hatte ja auch Vertrag. Die musste man erstmal einfangen, so, ne? Die waren halt komplett niedergeschlagen, die waren irgendwo im Urlaub. Und die sind jetzt aus der dritten Liga mit Schimpf und Schande abgestiegen und die waren down. Und die zu, in Anführungszeichen, zu überreden, weil den einen oder anderen wollte ich schon aus dem alten Kader dabei haben, vielleicht noch ein, zwei mehr, aber die haben sich dann auch für andere Dinge entschieden. Aber ja, die Spieler, die ich gerade genannt habe, die haben mir gesagt, du, ja, finde ich gut, ich überleg mir das nochmal. Ich sage, du, pass auf, überleg dir das, ne? Wenn du zu 100% sagst, ich bin dabei und ich will diese negativen Dinge, die jetzt in den letzten Jahren waren, wieder ausmerzen. Ich will helfen, dass der Verein wieder hochkommt. Und du sagst zu 100%, dann, also ich will dich haben, so, ne? Aber du musst zu 100% bereit sein. Und das waren die Spieler. Die waren ja auch wie Neuzugänge. Die kamen an, die waren down. Wir kamen aus Bocholt. Ich weiß noch so, mein Co-Trainer und ich, wir waren euphorisch. Wir waren mit dem, in Anführungszeichen, kleinen ersten FC Bocholt Vizemeister geworden. Und ja, wir hatten ja auch Spieler, die auch eine gute Saison hatten. Also es waren ja nicht nur Spieler, die abgestiegen waren. Okay, der ein oder andere, Flo Egerer zum Beispiel, der kam auch von Lübeck, der war auch abgestiegen. Aber ich hatte schon eine Beziehung irgendwo, weil wir gute Gespräche am Telefon hatten. Ich habe mich gefreut, die Spieler dann live zu sehen. Und dann redet man auch nicht viel. Dann will man auf dem Platz. Und da finde ich so im Umgang mit den Spielern, auch nachher diese Smalltalks dann. Da entwickelt man halt eine Beziehung. Also ich bin halt schon ein Trainer, der viel über die Spieler wissen will, der auch die Gemütslage wissen will. Ich will halt wissen, ist von dem einen Spieler vielleicht mein Kind krank oder hat er Stress mit der Frau, dann weiß ich auch einzuschätzen, warum der vielleicht mal nicht so gut trainiert. So, und dann hat man viele Gespräche, in den ersten Wochen. Wir waren relativ zügig im Trainingslager, was sehr viel geholfen hat, wo man dann Tag und Nacht zusammen ist. Und dann ist es Fußball. Ich glaube, ich als Trainer, als Spieler kenne viele Vorbereitungen. Meine Jungs kannten auch viele Vorbereitungen. Und dann findet man sich schnell. Also es gab ja auch Spieler, die sich untereinander kannten. Also es ging relativ schnell, fand ich. Ich habe den Jungs halt nur gesagt, pass auf, wir sitzen jetzt hier und für mich ist diese Ansammlung von Spielern eine Mannschaft und wir müssen ganz schnell zum Team werden. Und das ist ein Unterschied. Und das haben wir schnell hinbekommen.
Michael Preetz hätte natürlich aufgrund auch dieses medialen Ding, MSV Duisburg gehört eigentlich in den Profifußball ja auch jemanden nehmen können, der zweite, dritte Liga trainiert hat, Clubs. Er hat dich genommen, A, weil du diesen Verein kennst und B, weil du auch die Regionalliga kanntest. War das sicherlich auch irgendwie so ein Merkmal, weil du spielst nicht auf den schönen Rasenplätzen jede Woche, sondern du hast auch mal Acker in Hohkeppel oder wo auch immer, wo man erstmal gucken muss, wo ist das eigentlich? War das gut, dass du die Regionalliga so richtig von Grund aus kanntest?
Also nachteilig war es nicht. Ich weiß nicht, mit wem Micha gesprochen hat. Mit Sicherheit hat er auch mit Trainern gesprochen, die schon höher trainiert haben als ich. Aber vielleicht passte das Gesamtpaket. Für mich passte das einfach so, weil ich bin in einem Alter, wo ich schon eine gewisse Lebenserfahrung habe. Ich habe aber, das sage ich immer, ich habe bis 37 gespielt. Für mich bin ich immer noch ein relativ junger oder frischer Trainer so, ne? Wenn man jetzt nur das Alter sieht, 53, dann denkt man, aber ich glaube, ich habe halt vor ein paar Jahren selber noch gespielt. Ich spreche, glaube ich, immer noch die Sprache der Spieler. Ich war nie selber in einem NLZ. Ich habe von Bezirksliga bis Bundesliga alles gespielt. Diese Erfahrungen, sich alles erarbeiten zu müssen, den Spielern mitzugeben. Dann natürlich meine Vergangenheit. Ich glaube, ich war bei den oder bin bei den Fans auch als Spieler beliebt gewesen, weil ich alles gegeben habe. Das sind natürlich alles Dinge, die helfen, aber trotzdem muss ich als Trainer ja liefern. Also ich bin ja jetzt nicht nur der Fanliebling und der Kasper da und turn da rum und freue mich, wenn ich in der Kurve da bin, sondern wir müssen ja auch hart arbeiten. Und das bin ja nicht nur ich, das ist ja mein ganzes Trainerteam. Und wir haben schon hart gearbeitet. Die Spieler haben hart gearbeitet. Es ist jetzt nicht nur, weil das ein Verein ist mit Fankultur, dass wir da nur die Nähe mit den Fans haben. Das ist extrem wichtig und das pusht uns, aber tagtäglich haben wir sehr hart gearbeitet und ich glaube, ich musste mir als Spieler alles hart erarbeiten. Ich weiß, was vor allen Dingen Fitness bedeutet. Und da haben wir den richtigen Athletiktrainer geholt. Wir haben den Athletiktrainer Thomas Klimek von Aachen geholt, der mit Aachen aufgestiegen ist. Der wusste auch, was es bedeutet, in der Regionalliga Gas geben zu müssen. Mein Co-Trainer sowieso. Wir haben einen jungen, guten Videoanalysten mit Leon Welter, der war sehr fleißig. Und ja, Sven Beukert ja, wie soll man sagen, Inventar seit über 20 Jahren, mit dem habe ich gespielt. So, wir haben uns schnell gefunden, das war auch wichtig. Und dann haben wir hart gearbeitet. Und ich glaube aber schon, ich kannte die Liga, Micha wahrscheinlich nicht, ist ja auch nicht schlimm. Der hat auch Stadien kennengelernt, die kannte der halt vorher nicht, ist ja auch normal. Aber wir haben uns alle so gefunden, so, ne? Und Micha hat seine Professionalität aus der Bundesliga reingebracht. Ich habe meine Professionalität als Spieler reingebracht, aber auch die Erfahrungen aus der Regionalliga. Und dann ist es nachher Fußball. Also ich glaube, das Allerwichtigste für mich ist der Umgang mit den Spielern. Und der ist für mich egal. Ich habe auch schon weit unterklassig trainiert. Also ich sage mal, Landesliga-Niveau, da habe ich die Spieler genauso behandelt. Ich war in Elversberg in der dritten Liga und ich glaube, wenn ich in der Bundesliga bin, werde ich meine Spieler auch so behandeln. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass man in der Kabine mit den Spielern gut umgeht. Wahrscheinlich, wenn du jetzt den einen oder anderen fragst, sagt er, ich bin nicht gut mit ihm umgegangen, weil er nicht viel gespielt hat. Das ist auch normal. Da war ich auch Spieler. Aber das ist so mein Anspruch, egal in welcher Liga, ehrlich zu sein und hart zu arbeiten. Und trotzdem nochmal auf den Anfang zurückzukommen. Wir kannten die Liga, mein Co-Trainer und ich, und das war, glaube ich, schon ein Vorteil. Also wir konnten Micha sagen, wie es in Wiedenbrück und in Hohkeppel ist, ja, Düren ist. Ja, aber hat auch Charme gehabt. Wir haben immer Heimspiele gehabt und es waren immer alles tolle Erlebnisse.
Ja, krass, Zuschauerschnitt 16.300 in der vierten Liga, das muss ich mal vorstellen.
Ja.
Im besagten, fast historischen Spiel in Gladbach, 16.000 Auswärtsgäste.
Unglaublich.
Unglaublich, tatsächlich für die vierte Liga. Ist das dann auch diese neue Identifikation, die auch weitergetragen werden muss in den nächsten Jahren, was der MSV Duisburg angeht?
Auf jeden
Ja,
Fall. Ich
Sebastian
glaube.
Wog von außen und dann eventuell spielende Spieler, die vielleicht schon auch im Zenit drüber sind, aber jetzt vielleicht mit einer jungen Mannschaft authentisch, Ärmel hoch, Arbeitsmentalität. Ist das der richtige Weg für den MSV, wieder nach oben zu kommen?
Auf jeden Fall. Also, das ist auch mein Weg. Also, ich habe keine Angst oder Furcht, mit erfahrenen oder in Anführungszeichen älteren Spielern zusammenzuarbeiten. Aber da unsere Philosophie eigentlich sehr laufintensiver Fußball ist, müssen die F Spieler fit sein, so, ne? Und die müssen auch hungrig sein. Und ich glaube, wir haben eine gute Mischung. Wir haben viele Spieler, die von 23 bis 28 ungefähr sind. Wir haben den einen oder anderen Erfahrenen, die Anfang 30 sind. Die haben aber auch noch Bock, richtig was zu erreichen. Und wir holen immer mal wieder den einen oder anderen aus der U19 oder auch von anderen NLZs und wir haben eine gute Mischung, glaube ich. Das ist, glaube ich, wichtig, dieser erfrischende Fußball, ne, dass man auch Power-Fußball spielen kann mit hoher Laufintensität. Du musst halt alles geben, dann verzeiht dir der Fan im Ruhrpott und auch beim MSV Duisburg auch mal eine Niederlage. Das ist einfach so, das habe ich als Spieler auch erfahren. Und du musst halt sehr nahbar sein. Ich glaube, und da muss ich unsere Medienabteilung echt loben, allein die Vorstellungen. Ja, des Trainers jetzt auch. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, wie ich da mit dem Fahrrad vorgefahren bin. Das sind so Ideen, die sind, also ich bin da hingekommen, da war das noch gar nicht so. Und dann haben wir gesagt, so, wie machen wir das denn? Dann kam einer mit dem Fahrrad und da hat halt einer eine gute Idee gehabt. Und ich glaube, alle Vorstellungen der Spieler, das war alles total cool. So, immer kam mal einer häppchenweise, ja, wir haben 20 Spieler oder noch mehr vorgestellt, aber das war schon cool irgendwie. Die Fans haben sich dann irgendwie so richtig gefreut, wie so ein Weihnachtskalender, Adventskalender im Sommer irgendwie. Und ich glaube auch, wenn man die Fans fragt, jetzt die Spieler sind zu allen Schandtaten, was mit Fans ist, was mit sozialen Projekten ist, egal was ist, ob wir mal ins Krankenhaus gehen oder wir sind halt sehr, sehr nahbar so. Und Das finde ich ist auch ligaunabhängig, weil noch viel voller kann das Stadion eh nicht werden. Also die Jungs machen das super, ne? Also egal, wenn zusätzliche Termine sind, da sagt keiner auch, ich habe aber jetzt heute ein oder zweimal trainiert, ich habe keinen Bock. Also wirklich sehr, sehr pflegeleicht, sehr offen und ich glaube, das kommt einfach auch im Ruhrpott ganz gut an.
Gab es einen Tag in der letzten Saison, wo du daran gezweifelt hast, dass es klappt?
Nee. Also ich habe mir nicht Gedanken gemacht, ob es klappt oder nicht. Ich habe einfach alles gegeben. Ich wusste, dass wir eine gute Mannschaft haben. Ich wusste aber, dass es extrem hart wird, weil wir sind halt immer gejagt worden. Ich habe es betont, alle Mannschaften haben gegen uns überperformt. Das ist einfach so. Und deswegen, das darf man nicht vergessen. Wir haben jetzt keine Drittligamannschaft. Wir haben eine Regionalligamannschaft. Man kann die Spieler jetzt durchgehen. Ja, der ein oder andere hat Drittligaerfahrung, aber wir haben auch viele, die in der Regionalliga auch mal Durchschnitt waren, ne? Auch vielleicht auch überdurchschnittlich, aber wir waren eine Regionalligamannschaft mit einer, und das muss ich betonen, mit einer guten Breite. Wir hatten eine Breite im Kader und ich glaube, viele Spieler haben sich entwickelt, haben ihre Leistung verbessert, weil sie immer an ihre Leistungsgrenze gehen mussten. Also wirklich Chapeau vor jedem Spieler, der immer an die 100% gehen musste. Und wenn wir mal ein bisschen nachgelassen haben, dann haben wir auch mal Punkte liegen lassen, was aber selten der Fall war. Und ich glaube, wir haben uns jetzt so gut entwickelt, dass wir hoffentlich auch in der dritten Liga eine gute Rolle spielen können, weil die meisten Spieler haben halt Vertrag. Und diese mannschaftliche Geschlossenheit, dieser Teamgedanke, dieses vielleicht auch Eingespielte, was immer besser werden kann, das kann auch ein Vorteil sein. Und jetzt versuchen wir uns halt punktuell zu verbessern, zu verstärken. Aber gezweifelt habe ich eigentlich nie, weil ich wollte es unbedingt. Ich habe nur gesagt, einmal in der Vorbereitung, weil ich muss sagen, du willst ja einen Zugang zu den Spielern finden, was ich so gesagt habe. Und ich habe sehr, sehr professionelle Spieler gehabt, für die viele Dinge selbstverständlich waren. Ich kam halt aus Bocholt. Das war, ich will das nicht despektierlich sagen, aber war so Straßenfußball. Das war so, also sehr familiär alles. Der Verein war sehr familiär und mit den Spielern auch so, ne? Ich sage immer so ein Beispiel. Wir haben eine Torschussübung gemacht und in Bocholt hat sich jeder für den anderen gefreut, wenn der Ball reinging, wenn er mal in den Winkel gegangen ist und jeder hat abgeklatscht. Und das war auch das Beispiel, was ich zu meiner Frau gesagt habe. Ich sage, du, die freuen sich nicht richtig, die pushen sich nicht so. Und dann habe ich nachher gesagt, ja, aber vielleicht sind die auch einfach so professionell und sagen selber, ja, wenn ich den Ball halt in den Winkel haue, ich bin halt so gut, da brauche ich mich nicht freuen, das ist für mich Alltag. Und das haben wir so reingebracht, dieses sehr professionelle der Spieler, dieses professionelle Denken schon der Trainer, aber auch diese Emotionalität. Und das hat sich schnell gefunden, so, ne? Dass wir uns gegenseitig gepusht haben, angefeuert haben, zusammen in der Kurve, auch mit den Ersatzspielern. Ich weiß noch, das erste Spiel in Gütersloh nach dem 1-0, wie alle da, auch die Ergänzungsspieler, die sich warm gelaufen haben, auf einen Pulk. Und das war so, wo ich gesagt habe, das müssen wir noch reinkriegen, das haben wir reingebracht. Aber gezweifelt eigentlich nicht, weil wenn du zweifelst, dann bist du schon auf dem falschen Weg, glaube ich.
Jetzt hast du es so beschrieben, wie das bei euch so abgeht. Jetzt habt ihr einen da ganz oben, der hat ja auch MSV-Vergangenheit, aber der hat natürlich in seiner Funktion ganz andere Sachen erlebt. Internationalen Fußball. Michael Preetz bei Hertha BSC, riesen Erfolg gehabt. Der kennt ganz andere Wege des Fußballs. Ist es gut, jemanden so zu haben, weil er dann auch mit jemand träumen kann und sagen kann, hier, the sky is the limit? Oder denkst du manchmal, hey, Schritt für Schritt, langsam, langsam?
Na, ich glaube, das ist gut, dass jemand da oben war, aber Micha denkt auch Schritt für Schritt. Also ich glaube, er macht einen überragenden Job. Jeder weiß ja, dass wir im Winter so eine Geberrunde hatten. Und ich glaube, da hat er was richtig Gutes gemacht, weil es gab diese Geberrunden immer schon mal. Und dann wurde halt immer gesagt, wir brauchen das und das und das. Und eigentlich muss der Verein MSV Duisburg ja mindestens in die zweite Liga. Und der einzige Unterschied, den Micha gesagt hat, der hat wahrscheinlich das Gleiche gesagt, aber der hat gesagt, ich weiß aber, wie es geht und was man dafür braucht und also praktisch ein Konzept, wie man da hinkommt, sondern nicht einfach gesagt, man muss dahin, sondern wie geht das denn überhaupt und was braucht man dafür? Natürlich braucht man immer ein bisschen Spielglück und ne, die anderen, man muss halt gucken, dass auf dem Platz, ich sage immer, die Wahrheit ist halb auf dem Platz und halb außerhalb und alles muss so passen und man braucht halt dieses Quäntchen Glück. Aber man muss ja einen Weg aufzeigen und nicht einfach sagen, der Verein gehört dahin, nur weil wir ein tolles Stadion haben und tolle Fans und weil der Verein mal da war. Und das hat Micha, glaube ich, gut gemacht und deswegen hat er alle mitgenommen von Stadt, von Großsponsoren, von mittleren Sponsoren und auch den kleinen Sponsoren. Und ich glaube, alle ziehen jetzt an einem Strang und glauben ihm auch, weil er das ernsthaft rübergebracht hat. Und am Anfang hat er ja auch gesagt, oh, was will ich in der dritten Liga? Und dann ging es in die vierte Liga. Aber ich glaube halt, dass schon der MSV so ein Virus ist, der ihn auch gepackt hat. Er war 2 Jahre hier als Spieler. Und ich finde es ja auch gut. Also er ist schon der ruhigere, der sachlichere Typ als Geschäftsführer und ich bin wahrscheinlich eher der emotionalere. Ich kann das auf dem Platz auch ausleben, aber ich glaube, wir ergänzen uns ganz gut. Wir kennen beide das Profigeschäft. Ich jetzt nicht als Geschäftsführer oder Cheftrainer oder sportlicher Leiter, aber als Spieler. Und ich glaube, jeder von uns möchte mit allen, die im Verein sind, so hoch wie möglich hinaus. Das ist ja klar. Und wenn man irgendwo mal war, also ich kann meinen Spielern ja sagen, was es bedeutet oder was man machen muss, um in die Bundesliga zu kommen. Die können mir ja nicht sagen, was erzählt er mir, weil ich habe es ja am eigenen Leibe erfahren und dann ist man glaubwürdig und das ist bei Micha auch so.
Was ist denn dieser Virus MSV Duisburg? Wie macht er sich bemerkbar?
Ich glaube, das ist wie bei einer Krankheit. Den Virus kann man nicht so leicht erklären, weil dann wird man auch so ein Virus viel schneller im Keim ersticken.
Kannst du mich anstecken?
Ja, sehr gerne. Ja, also ich glaube nicht, dass es unbedingt ein Virus ist, sondern das ist ein Gefühl. Also das ist so, wie ich habe mit vielen Fans gesprochen, die gesagt haben, ich bin seit ich 6 war, bin ich MSV-Fan. Ist aber bei anderen Vereinen auch so. Also wenn ich jetzt in Gladbach bin, dann sagt man mir das auch. Also ich glaube, man geht da als Junge mit seinem Vater irgendwie hin oder ne, auch mal Mädchen, die kommen ja auch immer mehr zum Fußball. Und dann packt es einen halt. Dann ist es vielleicht mal so dieses eine Spiel so, ne? Aber für mich war es halt, ich habe 5 Jahre da gespielt. Für mich das größte Spiel in meiner Karriere war das Pokalfinale 98. Ich hab mich da als gestandenen Bundesligaspieler entwickelt. Ich kam von Gladbach, da war ich immer nur so der, ja, Ergänzungsspieler, der gespielt hat, wenn andere verletzt waren. Und ich wollte halt mehr spielen. Wir sind direkt aufgestiegen. Wir haben international im UEFA Cup gespielt. Und wenn man irgendwo so lange war und so eine tolle Zeit hatte, dann packt einen das halt so, ne? Und ja, wie gesagt, ich persönlich für mich, ich wollte immer als Trainer wieder da stehen, ich wollte für die Kurve da sein mit meiner Mannschaft dann und dem Verein auch was geben. Und wie gesagt, es ist eher ein Gefühl als ein Virus und das kann man schwer erklären. Das ist ja wie in der Liebe, ne? So, wenn du eine Frau liebst, kannst du auch nicht unbedingt erklären, ne? Meine Frau fragt manchmal, oder wenn ich zu ihr sage, ich liebe dich, dann sagt sie ja, wieso denn? Und dann ist es halt schwer zu erklären, weil es auch ein Gefühl ist, so, ne? Also, was ich jetzt sagen, du siehst super aus, du hast einen geilen Charakter, das ist ja zu erklären, das ist beim Fußball, finde ich, auch so.
Ich kenne Duisburg noch, ja, als ich klein war. Dietmar Linders im Tor, Herbert Büssers hat eben alles weggeräumt. Ronald Worm hat vorne die Dinger gemacht. Also Duisburg habe ich auch echt noch in Erinnerung in der
Ja.
guten alten Zeit. Mein lieber Mann, ja.
Ja.
Ewald Lien hat ja auch gespielt
Ja.
in Duisburg, ne? Genau, sicher. Wir wissen das, ja. Und diese Frage wirst du nicht mögen, aber in den letzten Jahren sind viele Aufsteiger direkt auch hochgegangen. Ich glaube, dieses Jahr wahrscheinlich nicht, wie es aussieht. Nee, dieses Jahr doch Cottbus könnte ja das
Doch,
schaffen.
Cottbus kann alleine
Ja,
von
tatsächlich, die
der
können es ja auch noch schaffen. Man
Relegation
hat es jedes
kommen.
Jahr, ne? Und das ist so eigentlich, und das sind doch schöne Vorbilder.
Also.
Elversberg hast du eben mal genannt, Ulm, Münster, jetzt vielleicht Cottbus, klingt doch gut.
Ja, warum nicht? Aber ich glaube, die haben das nicht geschenkt bekommen, die haben hart gearbeitet. Und wie gesagt, haben wir jetzt gemacht, das werden wir jetzt auch machen. Und ich glaube, auch bei diesen Mannschaften, was ich eben gesagt hatte, war ein großer Vorteil dieses Eingespielte. Ich glaube, keiner von den Mannschaften hat einen riesen Umbruch gehabt. Aachen muss man auch dazu nehmen, die sich sicher in der Klasse halten. Na, man muss ja nicht immer direkt durchmarschieren, aber man kann sich auch erstmal richtig gut etablieren. Ich glaube, das hat Aachen auch gemacht jetzt. Und ja, das beobachtet man schon. Und die Mannschaften, die hochgehen, die haben, glaube ich, auch vorher schon vieles richtig gemacht. Die haben gesagt, okay, wir wollen aufsteigen. Aachen hat es letztes Jahr auch gemacht. Die hatten am Anfang ein bisschen Probleme. Aber viele der Spieler, die dann auch aufgestiegen sind, die spielen jetzt auch eine erhebliche Rolle. Aachen hat natürlich nochmal nachgelegt, auch letztes Jahr im Winter schon. Aber wir haben ja auch schon geguckt, okay, wer kann uns helfen, aus der Regionalliga in die dritte Liga aufzusteigen? Aber wer kann dann auch schon da spielen? Also das war auch ein Vorteil. Die meisten, habe ich ja eben schon gesagt, haben auch Verträge für die dritte Liga und so hast du auch Ruhe gehabt. Die Spieler wussten, wofür sie spielen. Es gab wenig bis keine Vertragsverhandlungen, mal punktuell so, aber im Großen und Ganzen hat sich jeder auf das konzentriert, was er nächstes Jahr haben wollte und das war dritte Liga, das war der Vertrag in der dritten Liga und ja, die Spieler haben die Verträge bekommen, weil wir denen auch die dritte Liga zutrauen.
Und in der Tat, die Beispiele, die wir genannt haben, die haben jetzt nicht den Kader auf links gezogen und dann irgendwelche teuren Spieler genommen und dann mit denen aufgestiegen. Die haben ja das Gerüst, diese Aufstiegsmannschaft behalten, punktuell verstärkt und dann auch mit dieser Euphorie und mit diesem Zusammenhalt sind sie dann auch eben nochmal hochgegangen, ne?
Und das ist halt schon ein Vorbild, so planen wir eigentlich auch.
Gucken wir doch mal kurz zurück. Wann hast du für dich festgestellt, du hast lange gespielt, 37, dass du Trainer werden wolltest. Weil erst nach der Spielerkarriere Was für ein ihr Sportdirektor?
Ja, meine Frau hat immer gesagt, pass auf, wenn du im Fußball bleiben möchtest, dann bitte nicht als Trainer, weil wir sind sehr oft umgezogen und die Kinder, ne, das war nicht so einfach. Dann hat sie gesagt, du, wenn du bleibst, habe ich gesagt, okay, dann vielleicht so im Management. Ich habe dann Sportmanagement und Sportfachwirt im Fernstudium abgeschlossen. Ja, und dann war meine zweite Zeit ja in Duisburg, die war nicht so erfolgreich. Dann habe ich gesagt, ich möchte aber nochmal was machen. Meine Frau hat auch gesagt, so kannst du nicht aufhören. Dann bin ich halt nach Lübeck gewechselt, war erst ein Jahr alleine als Spieler da. Und dann habe ich gesagt, ich bleibe hier, ich verlängere, aber ich möchte auch langfristig was haben. Ich möchte auch einen Anschlussvertrag haben. Und dann war es schon so ein bisschen so mit Sportmanagement. Und dann habe ich eigentlich mit 36 aufgehört, 2008. Und der Verein Lübeck hatte damals schon recht wenig Geld. Uwe Fuchs war damals Trainer, den konnten wir nicht mehr bezahlen. Wir haben den Co-Trainer Peter Schubert genommen, wir haben uns gut verstanden und wir beide, er als Cheftrainer und ich als sportlicher Leiter, wir haben mit ganz geringen Mitteln, auch war dann eher semi-professionell, eine ganz junge Mannschaft zusammengestellt für die Regionalliga. Und dann kam das erste Spiel und das haben wir voll, also ich habe die ganzen Verträge gemacht und so und in Absprache mit dem Vorstand und dann kam das erste Spiel, das haben wir verloren und dann kam das zweite Spiel. Da war ich, glaube ich, schon im Urlaub. Das haben wir auch verloren, weil ich habe gesagt, ich muss ja irgendwann im Urlaub. Da war dann auch Schulzeit und so, Ferienzeit. Und als sportlicher Leiter kannst du ja, wenn die Saison dran ist, erst in Urlaub fahren. Und das zweite Spiel, wie gesagt, auch verloren. Dann war so eine kurze Pause, glaube ich. Und dann hat der Peter Schubert mich angerufen. Ich weiß gar nicht mehr. Ich war irgendwo in der Türkei oder Ägypten. Und dann sagt er zu mir, pass auf, ja, und so, immer gesprochen, täglich. Und du musst wieder anfangen. Und ich sage, wie, ich muss nochmal anfangen. Sagt er, ja, wir haben so eine junge Mannschaft, wir haben nicht einen einzigen. Damals waren noch, ich glaube, es war dreigeteilt, die Regionalliga. Da haben wir auch viel im Osten gespielt. Magdeburg, Chemnitz und so, Babelsberg, weiß ich noch, war das erste Spiel. Und da waren so diese richtigen ostdeutschen Einbauschränke, die haben richtig dazwischen gefickt. Und wir hatten echt junge Spieler. Und dann sagt er, nee, du musst dich da gerade machen. Und dann sagt er zu mir, aber wir spielen 4-2-3-1 und du bist vorne der Stürmer. Ich sage, Peter, hast du getrunken? Ich habe noch nie Stürmer gespielt, also in der Jugend mal Zehner oder so, aber ich sage, ich war Innenverteidiger zuletzt. Sagt er, nee, wir machen das so, du musst dich nur dahinstellen, den Ball halten, du hast keine Angst und dann hältst du den Ball und die anderen, die rennen für dich, die Jungen. Du musst den Ball verteilen, so. Da habe ich gesagt, ey, ich lege jetzt mal auf und dann, ne, der hat das ernst gemeint. Und dann gehe ich zu meiner Frau und habe ihr das auch so gesagt. Da habe ich so gesagt, ich sage, ich habe ja keine Vorbereitung, ich habe ja gar nichts mehr gespielt nach dem letzten Spiel, ne. Da sage ich, ich muss, morgen fange ich an zu laufen, ich muss wieder anfangen. Und sie, hä? Habe ich ihr das so erklärt? Und dann habe ich das gemacht. Und dann kamen wir wieder nach ein paar Tagen und dann hatten wir noch eine Woche, weil ich weiß nicht, ob da Länderspielpause irgendwas war. Und dann habe ich halt trainiert, habe ich nur gesagt, ich muss jetzt gucken, ich habe ja auf der Geschäftsstelle gearbeitet den ganzen Tag. Dann haben wir es so, wir haben um 18 Uhr trainiert, habe ich gesagt, okay, ich komme um 8 Uhr, um 13 Uhr fahre ich nach Hause, ich habe ja in Lübeck gewohnt, was essen und so, und dann komme ich um 18 Uhr wieder zum Training. Aber die waren 18, 19, 20. Na, ich möchte mich mit denen nicht umziehen, ich ziehe mich in der Trainerkabine um. Und so haben wir das gemacht. Und wir wollten ja nur die Klasse halten. Ich musste ja weiter mit den Verträgen und so alles machen. Und das hat super funktioniert so, ne? Und wir haben die Klasse gehalten, wir haben den Landespokal gewonnen. Das war so mein letztes Spiel, weiß ich noch. Ich habe, glaube ich, nie 90 Minuten zu Ende gespielt. 80, 75, 83, ein, zwei Tore. Aber es hat halt einfach funktioniert so, ne? Dieses den Ball halten, verteilen, war gut. Und dann habe ich halt irgendwann gesagt, jetzt ist Schluss, jetzt geht's nicht mehr. Dann haben wir einen erfahrenen Spieler aus Österreich geholt, der praktisch meine Position als Führungsspieler übernommen hat. Und dann war ich nur sportlicher Leiter. Und dann haben wir die erste Runde im DFB-Pokal gegen Mainz gewonnen. Die zweite Runde gegen Stuttgart sind wir, ich meine, nach Verlängerung ausgeschieden. Also wir haben schon ein bisschen Kohle kassiert. Spielen danach am Wochenende in Plauen, weiß ich auch noch. Und Dienstag habe ich meine Kündigung bekommen, weil der Insolvenzverwalter, zu dem Zeitpunkt waren wir schon in der Insolvenz, hat mir einfach so die Kündigung gegeben. Das war echt sehr emotional, für mich sehr böse, weil ich habe meine Familie hingeholt, wir haben uns da ein Haus gekauft, wir wollten echt so auch als Funktionär was aufbauen. Und ich fand es halt erschreckend, dass keiner, ich verstehe, dass ein Insolvenzverwalter nur mit Zahlen ist so und dass der
Ja,
auch in Anführungszeichen über
Emotionen
Leichen geht,
weniger.
aber so ein Präsidium oder so, die hätten ja mit mir reden können. Pass auf, wir können dich nicht mehr ganz bezahlen oder so. Die wussten ja auch, dass ich meine Familie da hatte. Und das war so ein bisschen den Boden unter den Füßen weggezogen, weil meine ganze Familie war halt da. Die Kinder waren in der Schule, meine Große war schon 13, die andere war 11. Und dann bin ich nach Hause gefahren, habe mal unterwegs meiner Frau gesagt, ich sag, sitzt du so, ne? Und wir haben echt geheult, weil es war echt schon schlimm, weil da oben gibt es nichts Großartiges im Fußball. Ne?
Stimmt.
Kiel war noch so ein bisschen, die waren, glaube ich, in der dritten Liga schon mal, sind aber auch wieder in dem Jahr abgestiegen.
Flensburg passiert da gar nichts, jetzt ein bisschen Regionalliga, aber
Genau,
sonst.
da war nichts. Und dann kommen wir halt nach Hause und das vergesse ich nie, da steht meine Tochter mit 13 Jahren, meine Ältere, im Rahmen vom Carport, von der Türe und sagt, Papa, wenn wir jetzt umziehen, ich gehe nicht mit, dann gehe ich lieber ins Heim. Ich will hier nicht mehr weg, weil die hatte schon so ein bisschen, das war schwierig. Die hatte halt da jetzt mit 13
Ja.
Freundeskreis, die haben hochklassig Handball gespielt, die hatten alles. Und dann haben wir halt unseren Kindern versprochen, auf jeden Fall unserer Großen, sie darf ihr Abitur in Lübeck machen. Das heißt, die war 13 bis 18 noch 5 Jahre, ohne dass wir wussten, was wir jetzt machen. Und zu dem Zeitpunkt wusste ich gar nicht, was ich mache. Und dann hatte ich mal ein kurzes Gespräch auch in Kiel. Die haben auch, glaube ich, einen sportlichen Leiter oder irgendwie sowas gesucht. Da hatte ich aber Bauchschmerzen. Also wollte ich nicht oder fand, ne, dann war ich mal kurz beim DFB, so Stützpunktkoordinator. Ich hatte aber noch keine Trainerscheine. Du brauchtest da die A-Lizenz. Und dann haben sie auch einen anderen genommen. Und dann habe ich überlegt, aber ich möchte jetzt Trainer werden. Und mir hat das halt gefehlt so. Ich saß halt im Büro und mir hat das gefehlt so, wenn die mit den Stollen da vorbeigegangen sind, wenn die auf dem Platz so viele sagen Gestank, ich sage Geruch in der Kabine, frisch gemähtes Gras. Und dann habe ich zu meiner Frau gesagt, Schatz, das ist es nicht, ich möchte Trainer werden so, ne? Und dann habe ich das kommuniziert. Da, hier gibt es halt Reviersport, da oben hieß das Nordsport und dann gab es so eine Geschichte, was ich jetzt machen möchte. Und dann hat mich halt jemand von einem unterklassigen Verein, ungefähr 30 Kilometer von Lübeck, SV Schackendorf, hat mich der damalige Trainer angerufen. Er hat gesagt, ich bin jetzt hier 6 Jahre Trainer, ich möchte das nicht mehr machen, ich werde sportlicher Leiter. Hast du nicht Bock, dich mal auszuprobieren? Und dann bin ich dahin. Also der Sportplatz war direkt neben dem Schweinestall. Da waren überall, Landwirtschaft war überall. Da war 800 Einwohner. Und dann bin ich dahin. Ich sage, mache ich. Ja, im Winter war das. Und dann hat der sportliche Leiter mich so vorgestellt. Dann haben die gedacht, weil die mich als Profi kannten, von Lübeck auch, ich mache so ein Showtraining. Einmal. Und dann hat der sportliche Leiter gesagt, nee, nee, also mein Vorgänger, der ist jetzt euer Trainer, der macht das jetzt immer. Und dann habe ich das halt ausprobiert, um zu gucken, ist Trainer was für mich, ne? Und das waren tolle Erfahrungen. Ich habe viele, viele Gratulationen noch bekommen. Ich habe oft noch Kontakt zu Spielern und auch zu dem sportlichen Leiter noch von Schackendorf. Das war meine erste Station. Wir sind dann auch nach 1,5 Jahren in die Oberliga aufgestiegen, was eigentlich undenkbar war. Und so habe ich dann gemerkt, das ist was für mich. Ich habe dann relativ schnell meine Trainerscheine gemacht. Also ich habe 2009 im Oktober die Kündigung bekommen. War dann Anfang 2010 habe ich meine B-Lizenz schon gemacht. Damals gab es ja nur C, B, A Fußballlehrer. Die C-Lizenz hat man bekommen, wenn man 7 Jahre Profi in Deutschland war, B-Lizenz. Da musst du eigentlich ein Jahr als Trainer arbeiten. Ende 2010 ist schon beim A-Lizenz-Lehrgang gab es viele Absagen. Da bin ich dann reingerutscht. Und dann habe ich mich für 2012, 13 für einen Fußballlehrer beworben. Das hat auch mit der Eignungsprüfung geklappt. Und dann hat das so den Lauf genommen. Und ich habe halt gemerkt, das ist es.
Schackendorf.
Ja.
Krass. Ich habe, als ich es gelesen habe, gut, ich habe festgestellt, das ist Schleswig-Holstein, aber noch nie gehört.
Ja, ist bei Bad Segeberg hier, wo die Karl-May-Festspiele sind, direkt daneben.
Hast du aber auch jetzt nicht großes Geld verdient in Schackendorf, oder?
Nein, um Gottes Willen. Ich habe damals auch noch so ein bisschen für die VDV gearbeitet. So Teambetreuer war ich so ein bisschen im Norden und ich wollte halt in Ruhe meine Trainerscheine machen. Klar, du hast dann erstmal, hört sich jetzt blöd an, aber Arbeitslosengeld bekommen. Ne, dann gut, konntest du dich als Trainer so ausprobieren. Der Verein hatte auch kein Geld jetzt großartig. Also da haben die Spieler auch vielleicht mal ein bisschen Fahrgeld bekommen. Das war schon verrückt. Also in Schleswig-Holstein ist das anders als hier. Hier kriegst du ja in der Kreisliga B teilweise schon Geld. Das ist da oben komplett anders. Aber ja, wir haben halt alles für die Familie so getan und wir wollten da oben bleiben und ist auch gut gewesen.
Es ist ein gutes Beispiel, weil eben viele, viele Traumjob, Fußballprofi, alles klar. Die einen müssen früher aufhören wegen Verletzung, die anderen können lange spielen wie du mit 37. Aber was kommt danach? Ne? Das ist manchmal nicht so einfach. Nicht jeder geht mit zig Millionen nach Hause, sondern es geht auch noch danach. Und da hast du natürlich echt was erlebt. Und dann hattest du eine Station, als ich es gelesen habe. Ich finde es ja irgendwie geil. Ich weiß aber nicht, ob das geil war, weil ihr da ja nie gespielt habt eigentlich. FC Sylt. Die
Das war
große
relativ, das ist
Insel,
ganz
geil.
einfache Geschichte. Als ich in Schackendorf war, sind wir dann in die Oberliga aufgestiegen. Und Oberliga ist dann schon ein bisschen was anderes. Ich wusste, der Verein hat ja da auch kein Geld und eigentlich steigst du sang- und klanglos wieder ab. So,
Ja.
habe ich halt gesagt, das macht hier keinen Sinn mehr. Und dann haben wir einen anderen Trainer, aber kam ein anderer Trainer. Und dann kannte ich den damaligen Geldgeber von Sylt und es war immer so ein bisschen skurril. So, ne? Die sind aus der Kreisliga bis in die Oberliga aufgestiegen. Und dann bin ich da hingefahren mit einem Freund von mir, der Co-Trainer war. Und wir hatten halt ein sehr gutes Ansehen oben in Schleswig-Holstein oder im Norden. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ganz einfach, du pass auf, du hast die Kohle, ich weiß ja auch teilweise, was du investierst und das ist schon für Oberliga gut. Und wir haben aber die Ahnung und ich glaube, wir haben auch ein gutes Ansehen, was du vielleicht nicht so hast, habe ich ihm auch so gesagt. Wollen wir nicht zusammen in die, wenn wir das vernünftig machen, dann glaube ich, kommen wir in die Regionalliga mit dem FC Sylt. Ich glaube schon. Und dann hat er, ja, haben wir uns geeinigt irgendwie so und ja, dann haben wir. Wir hatten gar keinen Spieler, du hast da keine Jugend, du hast keine zweite Mannschaft, du hast nichts. Ich glaube, wir haben so um die 18, 19 Spieler rekrutiert, also die wir kannten. Wir haben das alles selber gemacht, mein Co-Trainer und ich. Es war sonst keiner da. Wir haben Spieler aus der Hamburger Oberliga geholt, wir haben Spieler, die wir kannten, aus der Regionalliga geholt, aus Schleswig-Holstein, viele aus Kiel. Und wir hatten eine super Mannschaft, wirklich. Und aber so ein Geldgeber, der will sich halt einmischen, so, ne? Und ich weiß auch, dass die Vorgänger von mir, die hatten nicht so viel zu sagen. Aber wir haben teilweise oder in der Regel 4, 5 Mal trainiert. Es war schon sehr professionell, wirklich. Wir haben zwischen Kiel und Hamburg trainiert, weil wir auf der Insel durften wir nicht, weil der so viel verbrannte Erde da hinterlassen hatte. Wir haben uns eingemietet bei einem Kieler Verein, wo wir die Heimspiele ausgerichtet haben. Und dann kam immer ein Kleinbus aus Hamburg, einer aus Kiel. Wir haben dann trainiert. Und es war schon gut. Wir haben auch eine gute Mannschaft gehabt, so, ne? Und ja, er wollte halt immer mitsprechen und dann hatten wir, ich glaube, 5 Spiele. Wir hatten zweimal gewonnen, dreimal unentschieden irgendwie so. Also ich glaube, mit der Qualität, wenn man uns in Ruhe gelassen hätte, wären wir auch aufgestiegen. Dafür kann ich die Liga auch einschätzen. Aber ja, er wollte halt zu viel mitsprechen und er hat dann gesagt, wir wären zu professionell, was ja ein gutes Prädikat ist und hat uns dann freigestellt. Und dann, ja, kam natürlich keine Zahlungen mehr. Wir mussten klagen. Der Verein ist dann in die Insolvenz gegangen. Der Verein hat sich nachher sogar aus dem Vereinsregister löschen lassen oder musste gelöscht werden. Und damit ist das Kapitel auch erledigt, also.
FC Sylt, ich fand das einfach klasse. Man wird gekündigt, weil man zu professionell ist. Habe ich auch noch nie gehört. Krass.
Haben mich schon Hunderte darauf angesprochen, aber für mich war es eigentlich gute Presse.
Stimmt. Besser als hätte er gesagt, er kann ja gar nichts, ne?
Ja.
Absolut. Kurz weiter, weil auch da interessant, das sind ja dann ja auch nur, ich habe tatsächlich mal bei Google Maps geguckt, von Schlackendorf nach Elversberg sind es ungefähr 700 Kilometer. Ganz andere Ecke Deutschlands. Oben bist du in der Nähe von Dänemark, da unten bist du in der Nähe von Frankreich. Elversberg reden heute alle von. Überragend, was sie in den letzten Jahren gemacht haben, auch von der Regionalliga. Klopfen sie jetzt gerade sogar an die Bundesliga. Das war damals aber noch ein bisschen anders, oder?
Ja, also ich
Sind aber
weiß,
dritte Liga, ne? Das war ja,
ja,
also.
das war für mich komplett irre. Also die
Aber wie sind
Geschichte.
die auf dich, weil du sagst, du warst es ja in Schleswig-Holstein im Norden, hattest du einen guten Namen gehabt. Wie sind denn die im Südwesten da auf dich aufmerksam geworden?
Die Geschichte ist völlig irre. Und zwar, also ich bin nach der Sylt-Zeit wieder nach Schackendorf, weil ich halt Trainer sein wollte. Und dann, beziehungsweise haben die mich gefragt, ob ich das machen wollte. Die waren 13 Punkte vom Nicht-Abstiegsplatz. Also ging eigentlich gar nicht. Aber ich wollte ja irgendwas machen und ich kannte die. Und dann habe ich gesagt, du pass auf, ich komme zu euch zurück. Ich bin mache gerade einen Fußballlehrer. Der jetzige Trainer, der da ist, der bleibt im Trainerteam. Der wird mit im Trainerteam sein. Wenn er das nicht macht, dann komme ich nicht. Dann bleibt der Cheftrainer. Und dann habe ich den, haben wir uns getroffen und da war halt noch ein Co-Trainer, der vorher mein Co-Trainer war. Also wir sind jetzt mittlerweile immer noch befreundet so, ne? Und er hat gesagt, ey, da habe ich Bock drauf, das mache ich. Ich kann ja viel von einem Profi lernen oder jetzt Fußballlehrer macht. Und dann habe ich halt in der Zeit meinen Fußballlehrer gemacht und bin dann immer donnerstags, freitags zu den Trainingseinheiten. Vorher haben es meine Co-Trainer gemacht. Und wir waren teilweise 3 Punkte am Nicht-Abstiegsplatz. Also wir waren, nachher sind wir, glaube ich, mit 6 Punkten. Also es war schon irre eigentlich. Und dann war halt die Saison zu Ende. Ich hatte meinen Fußballlehrer und da habe ich gesagt, jetzt kann ich hier aber nicht mehr trainieren. Jetzt möchte ich schon irgendwo auch Kohle damit verdienen. Ich habe viel investiert in den Fußballlehrer. Der ist ja auch nicht günstig gewesen. Und ich möchte halt jetzt in den Profibereich. Ich weiß noch nicht wie. Ich habe immer mal so einen Berater gehabt, aber die haben mir nie irgendwas gebracht. Und ich glaube, zu dem Zeitpunkt hatte ich keinen. Und dann habe ich über Facebook den damaligen sportlichen Leiter oder Sportdirektor von Elversberg angeschrieben. Und dann haben wir Kontakt gehabt. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ich sage, pass auf, ihr seid aufgestiegen. Die sind in mir aufgestiegen aus der Regionalliga. Macht ihr mit eurem Trainer weiter oder wie macht ihr das? Weil der Trainer hatte die Lizenz nicht. Der hatte den Fußballlehrer nicht und der musste praktisch die gleiche Ausbildung machen wie ich. Und ich wusste, damals war noch nicht viel hier online, du musst halt immer bis Mittwochs dahin und der ist halt donnerstags erst da. Und da habe ich gesagt, ich frage jetzt nur mal, weil ich hätte Bock drauf und ich weiß ja, euer Trainer ist ja erst donnerstags wieder da, macht ihr das? Da haben die gesagt, nee, machen wir. Ich sage, okay.
Über
Und dann habe
Facebook.
ich, ja, irgendwie, ich hatte keine Nummer oder so. Ich war mit dem befreundet über Facebook. Und dann weiß ich gar nicht, ob wir dann telefoniert haben. Und dann hat er mir auf jeden Fall irgendwie zukommen lassen, nee, wir machen jetzt mit dem weiter. Ich sage, alles klar. Und dann hatte ich halt nichts, kein Verein, gar nichts. Und dann habe ich die VDV trainiert, die vereinslosen Fußballer in Duisburg, weil ich was machen wollte. Was mit Spielern auf dem Platz. Da war damals Georg Koch, Torwarttrainer, und wir haben Spaß gehabt. Und das ging, weiß gar nicht, 2 Monate oder so. Und dass ich einfach was machen konnte, ne? Und dann waren 6 Spieltage rum. Und dann hat der Sportdirektor von Elversberg mich kontaktiert und hat gesagt, wir haben den, oder die haben den Trainer freigestellt. Die hatten 3 Punkte und waren Vorletzter. Ich weiß noch, Burghausen war Letzter, die hatten 0 Punkte. Und dann hat er zu mir gesagt, ja, wir würden dich gerne mal einladen, wir suchen einen neuen Trainer. Und ja, dann habe ich gefragt, ja, was wollt ihr denn haben? Wie du gerade gesagt hast, das sind ja über 700 Kilometer. Ich sage, was wollt ihr haben? Nur ein Gespräch oder PowerPoint oder sonst was? Weil ich bin kein Laptop-Trainer, aber ich kam gerade vom Fußballlehrer. Und da machst du alles mit Laptop. Da machst du jeden Tag PowerPoint-Präsentation. Das konnte ich dann ganz gut. Und dann habe ich mich mit der Mann, und dann sagt er, ja, mach mal, weil der Geschäftsführer von der Ursa Farm ist auch der Präsident von dem Verein, der junge Holzer. Und der ist relativ jung und der steht auf PowerPoint. Ich sage, alles klar, mache ich fertig, dann komme ich. Dann war ich mittwochs da und habe das präsentiert und bin dann wieder zurück. Und dann haben sie zu mir gesagt, ja, wir haben 3 Kandidaten und wir werden uns am Wochenende entscheiden. Am Wochenende war kein Spiel. Die hatten, ich glaube, war kein Spiel. So. Und dann freitags hatte sich keiner gemeldet und dann habe ich schon zu meiner Frau gesagt, ich wusste, wer die anderen beiden waren, die hatten aber noch Verträge irgendwo, ne? Und dann sage ich, wenn die mich nehmen würden, dann würden die sich ja melden. Ich habe ja keinen Vertrag, ich kann ja sofort kommen. Und dann hat er wohl, ich glaube, freitags oder so angerufen und hat gesagt, ja, wir wissen noch nicht ganz genau, wir melden uns am Wochenende nochmal. So, Samstag, Sonntag. So, und sonntags war irgendwann nachmittags, da rief der dann an und sagt zu mir, ja, wo bist du denn gerade? Ich sage, ja, zu Hause. Ja, wir haben dich als Trainer, wir wollen dich als Trainer haben. Ich sage, okay, ja gut, dann komme ich morgen oder irgendwann. Da sagt er, nee, 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 wir haben hier morgen Pressekonferenz. Morgen ist Montag, 12 Uhr, wollen wir einen neuen Trainer vorstellen, weil Mittwoch spielen wir ja. Da haben die in Burghausen gespielt, die Letzter waren. Da sage ich, puh, so.
7 Kilometer.
Ja, da sage ich, oh, okay, gib mir mal eine Viertelstunde. Dann habe ich meine Jüngere oder eine der Töchter war da, meine Frau war da, die haben geweint, weil die wussten ja, ich muss jetzt 700 Kilometer weg. Die andere kam von irgendeiner Freundin und dann habe ich innerhalb von 15 Minuten einen Zug rausgesucht, sodass ich dann gegen 10:30 in Saarbrücken war, ist ja in der Nähe, ne? So, und dann habe ich in Hamburg schon den Zug, meine Familie hat mich zum Zug gefahren, alles im Koffer, was ich so brauchen konnte. Und in Hamburg habe ich schon den Zug verpasst, ging schon nicht mehr. Dann war ich um, ich glaube, 2:30 in Saarbrücken. Mit dem Taxi dann zum Hotel, da lag der Schlüssel so. Und der sportliche Leiter hat zu mir gesagt, ja, ich hole dich morgen früh um 10 Uhr ab. So, ich weiß jetzt nicht, ob jeder so verfolgt hat, wie das jetzt war, so. Wir hatten noch keine Vertragsgespräche, nur so, ne? Aber für mich war dritte Liga wie zu gewinnen. So, und dann fahre ich um 10 Uhr, holt mich der sportliche Leiter ab. Um 12 Uhr war Pressekonferenz. Damals wurde das Stadion noch umgebaut. Wir konnten noch, es wird jetzt auch umgebaut in Elversberg, aber wir durften da noch gar nicht spielen, sondern mussten in Saarbrücken spielen und da war auch die Pressekonferenz. Und dann sagt er so, ja, um 12 Uhr ist PK. Da sage ich, ja, das können wir ja gerne machen, aber sollten wir nicht irgendwann mal über vertragliche Dinge sprechen? Das war mir echt völlig egal. Ich wollte einfach nur Trainer in der dritten Liga sein. Und dann haben die mir gesagt, du kannst das verdienen. Und sage ich, ja, ich möchte aber ein bisschen mehr, also wahrscheinlich komplett unter Wert verkauft. Und dann hat er kurz beim Geschäftsführer angerufen, ja, alles klar, die haben sich wahrscheinlich kaputt gelacht. Und dann sind wir nach Saarbrücken gefahren und dann haben wir Pressekonferenz gemacht. Und dann haben sie mich zuerst gefragt, aber ja, zuletzt waren sie ja irgendwie in der 6. Liga, in der Verbandsliga, also das heißt da oben Verbandsliga, das ist wieso hier Landesliga, ist doch jetzt dritte Liga so, da sage ich, aber ist doch viel einfacher für mich, weil ich habe da dreimal trainiert. Packen Sie mal alle Inhalte vom Fußball in 3 Trainingseinheiten. Hier habe ich 6, 7. Ist viel einfacher für mich. So, ne? Und viel mehr Co-Trainer und alles. Ja. Ja, okay. Dann haben wir die Pressekonferenz gemacht, dann sind wir zum Training. Dann haben wir da trainiert, Spieler vorgestellt, alles so. Ich kannte die ja schon, das ist schon so das Wichtigste, was man ja wissen muss, die Namen so. Dann haben wir dienstags trainiert und sind nach Burghausen gefahren und haben da abends gespielt und gewinnen durch ein glückliches Tor 1-0. Die haben in Burghausen den Trainer entlassen. Und wir sind wieder zurückgefahren. Und am Samstag spielen wir gegen RB Leipzig. Die waren damals auch in der Liga. Die hätten das Spiel damals eigentlich absagen können, weil da hat schon Yusuf Poulsen gespielt. Der war damals U21-Nationalspieler von Dänemark. Und da war so ein Länderspiel. Aber die haben gesagt, nee, wir spielen. Und ich wechsle, ich glaube, in der 83., 87. Stürmer ein und der macht in der 93. das 1-0, wir gewinnen wieder. Und da bist du voll so in den Flow gekommen.
Ja.
So. Und ja, und dann war ich halt da drin so und dann hatte sich mein Vertrag auch verlängert oder die haben eine Klausel gezogen, wenn wir in der dritten Liga bleiben. Und dann gab es halt, da will ich jetzt nicht näher drauf eingehen, viele Unstimmigkeiten. Ich habe viele falsche Entscheidungen getroffen im Umgang mit Leuten. Also ja, bin da so ein bisschen auch wie die Axt durch den Wald gegangen und habe da viel, viel Lehrgeld bezahlt. Ich wollte halt einfach nur Fußball spielen und Fußball, sage ich, ist immer auch ein bisschen politisch. Da musst du dich auch ein bisschen anders verhalten und wie gesagt, viel Lehrgeld bezahlt. Und wir waren im Winter, glaube ich, 7., 8., 9., ich weiß nicht mehr, also sicher irgendwo. In der Rückrunde haben wir so ein bisschen speziell hinten raus auswärts Punkte liegen lassen und dann hat man mich halt 3 Spieltage vor Schluss freigestellt. Wie gesagt, viel, viel Lehrgeld bezahlt und dann sind wir Viertletzter geworden, also abgestiegen, aber wir waren der beste Absteiger und es waren damals 9 Mannschaften, die um die Lizenz bangen mussten. Und alle haben aber die Lizenz bekommen, sonst hätte ich noch einen Vertrag gehabt und dann hatte ich halt keinen Vertrag. Okay, und dann bin ich halt wieder nach Lübeck und das war die Zeit Elversberg. Also schon verrückt so, ne?
Absolut, absolut. Da hast du ja, kann man auch so sagen, das ist ja dann schon eine Liga höher als Regionalliga. Das ist ja schon Profifußball, auch Blut geleckt. Du wolltest ja wahrscheinlich dann auch dritte Liga, zweite Liga, wolltest du schon gerne machen danach, oder?
Ja, also ich habe mir da nicht so die Gedanken gemacht. Wie gesagt, ich habe das erstmal so aufgearbeitet, was war da, was habe ich falsch gemacht. Ich war halt, fand ich, ziemlich alleine so, ne? Zu dem Zeitpunkt war mir halt, habe ich halt auch gelernt, du brauchst schon Vertraute auch so im Trainerteam, das ist schon alles so wichtig. Und ja, wie gesagt, wir waren dann erstmal wieder, wir waren dann wieder im Norden. Und dann,
Oldenburg hat es dann irgendwann. Ah, dann
ja,
bist du
dann
dann.
sind wir aber, dann war meine Tochter 18 und die wollte oben bleiben. Die hat in Hamburg,
Stimmt.
hat sie studiert, Ausbildung gemacht, die ist mit ihrem damaligen Freund nach Hamburg gezogen. Und wir haben dann aber gesagt, unsere jüngere Tochter, die wollte wieder mit an Niederrhein. Wir ziehen aber wieder in die Heimat, weil das ist für mich dann auch als Trainer ein bisschen besser hier, habe ich gedacht, im Westen. So, und dann ziehen wir um, kaufen hier am Niederrhein ein Haus wieder, oben alles verkauft, hier was Neues, wieder in der Nähe von der Familie. Und ich weiß noch, der letzte Umzugskarton ist gerade im Haus. Da ruft mich der sportliche Leiter, den ich von der VDV auch kannte, von Oldenburg an und sagt: Wir brauchen einen neuen Trainer. Ich würde dich gerne dem Vorstand vorstellen. Ich sage: Ja, okay, ich komme morgen. Und dann wieder das Gleiche. Nee, nee, wir haben um 19 Uhr Vorstandssitzung und ich möchte dich da gerne dem Vorstand vorstellen. Ich sage, es ist 12 Uhr. Ich brauche 2,5 Stunden bis da oben im Auto. Ich gehe rein zu meiner Frau, habe ihr das gesagt. Die hat den Hals bis Mexiko. Sie sagte nur, dann fahr doch morgen. Und so sagt, habe ich ihr das so erklärt. So, dann bin ich hochgefahren. Vorstandssitzung am gleichen Abend wieder zurück. Dann weiß ich, haben die am Wochenende, haben die relativ weit weg gespielt, samstags Oldenburg, da bin ich dann hingefahren, habe mir das angeguckt, da hat mich der sportliche Leiter schon in der Halbzeit angerufen und so, wie es denn so ist und dann haben die, glaube ich, noch ein, zwei Trainer sich angehört und haben sich dann für mich entschieden und dann, ja, bin ich wieder Richtung Norden. Meine Familie ist aber hier geblieben, gut, waren jetzt 2,5 Stunden, das ging am Wochenende öfter mal, meine Familie war ab und an auch mal da und dann war ich glaub, knapp über 2 Jahre in Oldenburg. Ja, und dann fing das so an mit Regionalliga, immer mal da und für mich
Genau,
war das
Kassel,
schon.
du kamst ein bisschen runter, so Hessen-Kassel.
Ja, das war aber damals noch Oberliga,
Ja, Oberliga,
aber
genau.
die hatten Regionalliga-Verhältnisse, die wollten auch unbedingt aufsteigen, aber da hat es überhaupt nicht gepasst. Also das war, da habe ich mich gar nicht wohl gefühlt. Da gab es von Anfang an auch mit Fans und das war ganz komisch so. Also die haben mich auch nicht so, muss ich ganz ehrlich sagen, das habe ich nicht verstanden, aber so ist es halt. Die haben mich nicht so akzeptiert. Die haben eine Fanfreundschaft mit Holstein Kiel und ich kam aus Lübeck und das ist halt so wie Dortmund Schalke und habe ich nicht verstanden. Und wie gesagt, ich habe mich da unwohl gefühlt und da war ich dann auch nur 3 Monate. Und wir hatten in der Zeit, habe ich mit einem damaligen Freund von mir, haben wir einen eigenen Jugendverein gegründet. Also wir wollten sowas Ähnliches wie ein NLZ machen, aber nicht wie ein NLZ halt, sondern wie ein ganz normaler Verein, aber schon professionell. Wir hatten folgende Idee. Wir wollten von der F-Jugend bis zur C-Jugend die Spieler ausbilden, dass sie dann in ein NLZ gehen, weil das hätten wir uns wirtschaftlich nicht leisten können, weil wir einfach gesagt haben, ich glaube, so ab C-Jugend oder auch D-Jugend schon achten die großen Vereine auf gutes Training, aber im unteren Bereich, wenn der DFB sagt, das goldene Lernalter ist speziell in der D-Jugend oder vielleicht auch schon in der E-Jugend, dann müssen da unserer Meinung nach auch schon die besten Trainer hin. Und das haben wir dann gemacht. Also wir haben einen relativ hohen Monatsbeitrag gehabt, wir haben aber dreimal die Woche trainiert, wir haben am Wochenende zwei Spiele gehabt und von Klamotten, wir haben alles gehabt, also schon sehr leistungsorientiert. Mein damaliger Kumpel, der war A-Lizenzinhaber, ich war Fußballlehrer, also du musst ja erstmal für welche finden, die irgendwo auf dem Dorf mit einer D-Jugend trainieren. Und nach Kassel habe ich dann wirklich ein Jahr D-Jugend trainiert, weil ich gesagt habe, dieses ganze Regionalliga, Oberliga, es ist immer das Gleiche. So, du kommst da nicht raus und du willst was anders machen. Und wir haben hier gewohnt, dann habe ich gesagt, lieber ein bisschen weniger Geld, aber so dein eigenes Baby. Ne, so. Und dann, wie gesagt, ich habe echt ein ganzes Jahr lang eine D-Jugend trainiert, das hat mir echt Spaß gemacht. Und von den Spielern, der eine spielt jetzt bei uns im NLZ, der eine ist bei Gladbach, also die haben schon auch teilweise gute Wege gemacht.
Oh, da kann man stolz drauf sein.
Ja, und dann kam halt die Corona-Zeit und da war es echt schwierig, so mit den Kindern zu trainieren. Und dann kam halt das Angebot in der Corona-Zeit von Teutonia Ottensen.
Ja, ist auch wieder Richtung
Genau.
Nordsee.
Hat mir zuerst gar nichts gesagt. Also mich hat ein befreundeter damaliger, der war auch schon in der Bundesliga sportlicher Leiter oder Sportdirektor, der kannte die Verantwortlichen von Teutonia und der hat ge und die wollten halt in die dritte Liga. So, da haben sich halt welche überlegt, ne, es gibt in Hamburg keine dritte Kraft, wir wollen das jetzt mal machen und was müssen wir machen? Und der erste Ratschlag von ihm außenstehend war, ihr müsst einen externen Trainer holen. Und dann hat er halt drei vorgeschlagen, das hat er mir auch so gesagt, einer war ich davon. Und dann habe ich zuerst gesagt, nein. Und dann habe ich mich so ein bisschen damit beschäftigt, dann habe ich gesagt, okay, Hamburg ist eine schöne Stadt und unsere Tochter
Tochter,
wohnte,
deine
ja,
Tochter in
unsere
Hamburg.
Tochter wohnte noch da, genau.
Ja.
Und einen hauptamtlichen Trainerjob in der Corona-Zeit, da müsste man sich das vielleicht zumindest mal anhören. Also alles andere wäre, glaube ich, blöd, weil nein sagen kann man immer noch. So, und dann bin ich da hingefahren, dann hatten wir zwei Gespräche und dann haben sie sich für mich entschieden und dann habe ich das gemacht. Und ja, das war halt schon ein bisschen spooky so, ne? Es ist in Hamburg auch schwer. Ich glaube, in Hamburg wird nur im Profibereich HSV und St. Pauli gewünscht. Es ist dann auch für Vereine, egal wie man aufgestellt ist, schlecht. Aber ich hab dann ein Jahr da oben meinen Job gemacht, war auch eine gute Erfahrung. Und dann habe ich aber irgendwann gesagt, so, und jetzt gehe ich in den Westen. Und wenn ich nochmal Regionalliga mache, dann nicht mehr im Norden, nicht mehr. Es gab dann mal das ein oder andere im Südwesten, so was mir nicht gepasst hat. Ich komme vom Niederrhein, im Ruhrpott so. Ne? Das ist meine Mentalität, das ist meine Heimat. Und entweder mache ich was ganz anderes oder ich bekomme die Möglichkeit, Trainer im Westen zu sein. So, und dann kam irgendwie der Kontakt. Christopher Schorch, der war damals auch mal, bevor er aufgehört hatte, Spieler bei der VdV. Wir kannten uns so ein bisschen. Und dann kam irgendwie der
Der
Kontakt.
Schorch, der mal für Real Madrid gespielt hat?
Genau, genau.
Krass, ja.
Und dann kam der Kontakt so und dann bin ich dahin und dann, der Verein ist jetzt nicht auf Rosen gebettet finanziell. Der Vorteil war für mich, ich hatte keine doppelte Haushaltsführung. Ich habe ein bisschen, ja, ich habe Geld verdient, um Gottes Willen, aber das reichte mir dann auch, ne? Also ich wollte halt unbedingt mal im Westen, einmal in dieser zumindest Regionalliga West, weil mit den ganzen Stationen, die ich hatte, da brauchte ich jetzt erstmal nicht von dritter Liga zu träumen. Da war ich auch nicht blöd, da war ich schon realistisch, aber ich wollte dann ja, in die Regionalliga West. Und das ist dann ja alles aufgegangen und jetzt sind wir halt beim MSV. Das ist dann die Kurzfassung.
Und
Jetzt dritte Liga.
jetzt die dritte Liga. Überragende Geschichten dabei. Kann man so oder so sehen, aber eigentlich, ja, es gehört auch dann in diesem Geschäft dazu.
Na, viel gelernt und das Gute ist ja, in Elversberg war ich in der dritten Liga, weil es bei anderen schlecht lief. Und hier haben wir uns jetzt, und da bin ich auch stolz drauf, mein Trainerteam und ich, wir haben uns die dritte Liga selber erarbeitet. Unter natürlich guten, sagen wir mal, wirtschaftlichen, schon für Regionalliga guten Bedingungen mit einem guten Kader, aber es war kein Selbstläufer. Wir haben uns das echt erarbeitet und deswegen ist man da stolz drauf und das ist was anderes. Es ist ein anderes Gefühl, jetzt in die dritte Liga zu gehen, als vorher, wo einer sagt, ach, hier läuft es nicht so und der Kader steht und alles so und da kommst du hin und jetzt guck mal, was geht. So, hier ist so dieses eigene Baby mit den Spielern, die wir letztes Jahr zusammengestellt haben, jetzt mit punktuellen Veränderungen. Und dann in die dritte Liga zu gehen, ist schon ein geiles Gefühl.
Wie hast du dich von der ersten Station in Schackendorf bis heute geändert? Wie selbstkritisch bist du? Du hast ja immer erzählt, Elversberg, da hast du auch viel gelernt, auch was falsch gemacht, aber trotzdem auch gemerkt, was ich anders machen müsste. Wie bist du jetzt?
Ja, also erstmal, ich vertraue schnell Menschen. Ne? Vielleicht muss man da ein bisschen vorsichtiger sein. Meine Frau ist da echt, echt anders. Die hört erst mal mehr zu. Das habe ich von ihr aber gelernt, mal nicht sofort alles so zu öffnen, sich selbst zu öffnen. Also ich bin ein offener Mensch. Ich gehe auf die Menschen zu. Ich erwarte dann aber auch, dass die anderen auch ehrlich zu mir sind. Ich versuche immer ehrlich zu sein. Bin ich wahrscheinlich nicht immer, ist keiner, aber ich versuche es immer. Ich kann dir die Meinung ins Gesicht sagen, das können auch nicht mehr viele heute. Ich kann aber auch die Meinung von anderen abhaben. Also wenn jemand sagt, ey, du bist ein Arsch, dann okay, dann sag mir bitte warum und dann akzeptiere ich es. Habe ich kein Problem mit, sage ich dir aber dann auch. Aber ja, ich bin jetzt 53, ich bin entspannter, ich bin aber immer noch sehr ehrgeizig. Ich bin auch manchmal ein bisschen bekloppt und zu bekloppt so am Spielfeldrand. Also wir haben schon mal so ein bisschen, ja, geflaxt, dass der vierte Offizielle, der jetzt in der dritten Liga kommt, vielleicht das nicht immer so einfach haben wird mit uns, aber dann gibt es halt sofort gelbe Karte und jetzt wird man ja auch für gelbe Karten gesperrt mit nach Vieren in der Regionalliga nur bei Roten.
Ich stelle
Nein, ich
mir
glaube.
Dietmar hier schon Heiner Backhaus vor an so einem Spiel und der fehlt
Ja, das haben wir
auch.
ja in Aachen auch schon gehabt, aber ja, ich möchte diese Emotionalität auch ausleben, aber auch da muss es, glaube ich, respektvoll sein, auch den Schiedsrichtern gegenüber. Ich glaube, Sie müssen verstehen, dass wir einen emotionalen Job haben, auch einen Druck haben, aber wir wissen auch, dass irgendwo eine neutrale Instanz urteilen muss. Und da habe ich auch gelernt. Ich habe jetzt auch dieses Jahr, war ich zweimal gesperrt, weil ich mich daneben benommen habe. Und da denkt man dann schon drüber nach, so, ne? Also man
Hast du
sieht ja die
gemacht?
Bilder. Ach, wir hatten ja so ein chaotisches Spiel, wo wir 3:4 verloren haben. Das war das erste Rückrundenspiel gegen Gütersloh. Da waren echt merkwürdige Entscheidungen aus unserer Sicht, hat der Gegner auch so gesehen. Und dann war ich halt sehr emotional und ja, habe da ein paar Worte fallen lassen. War auch dann okay, also war auch nicht gut, aber du schaust dir das dann auch nochmal an und du willst nicht unbedingt dich selber so sehen, so, ne? Aber die Emotionalität, die Pferde werden immer nochmal mit mir durchgehen. Aber trotzdem siehst du Dinge anders. Ich genieße das jetzt mehr, was ich vorhin gesagt habe. Also ich glaube schon, in vielen Jahren vorher auch schon, aber jetzt so am Anfang dieser Saison. Und ich bleibe dabei, was meine Frau zu mir gesagt hat, genieß das doch einfach. Es gibt doch heutzutage nur schwarz oder weiß. Probier es doch, gib doch einfach alles, sei doch fleißig und wenn es nicht klappt, dann kommst du halt wieder nach Hause. Das ist doch das Schlimmste, was passieren kann. Es gibt doch nichts Schlimmeres. Ne? Und ob da jetzt mal ein paar Fans schreien oder nicht, ich habe zuletzt auch was sehr Süffisantes gehört von Mitch Kniat, den ich auch noch über der V. Also wir haben auch so Kontakt und ich kannte ihn auch als Spieler von der VDV damals und wir haben Kontakt und der hat das auch so gesagt. Am Anfang, als ich hier hinkam, also jetzt in der erfolgreichen Phase, hatte ich einen Doppelnamen. Ich hieß Kniat raus. So, also man muss auch mal über sich selber lachen, man muss über die Situation lachen und man muss auch mal be bestimmte Dinge schlucken. Was ich mir halt so ein bisschen wünsche, ist, dass man, und da ist ja auch Bielefeld und Mitch Kniat das beste Beispiel, dass man auch mal ein bisschen durch Täler geht und einfach mal von einem Trainer überzeugt ist. So, ne? Wenn ich jetzt total scheiß Arbeit mache, mein ganzes Team und wir gehen jeden Tag nur Kaffee trinken, dann erklärt sich ja auch, warum wir Spiele verlieren. Aber ich glaube, und Elversberg hast du eben auch gesagt, wie lange hält man jetzt an Horst Steffen
Ja.
fest? Ja, 3 Jahre durfte er mit Elversberg mit einem sehr hohen Etat in der dritten Liga versuchen, in der Regionalliga versuchen, in die dritte Liga zu kommen. Hat dann den Durchmarsch geschafft. Und ich glaube, immer dann, wenn man als Verein zusammenhält mit allen und auch mal eine Durchstrecke durchsteht, dann hat man langfristig Erfolg. Und nicht nur, weil es Duisburg ist, aber grundsätzlich wünsche ich mir das nicht nur für mich, sondern auch für meine Trainerkollegen. Es wird halt schnell wird man unruhig und ja, dann bist du als Trainer halt immer der Depp so, ne? Und deswegen genieße ich das jetzt. Ich bin jetzt in der dritten Liga. Ich habe es, glaube ich, auch noch gar nicht so richtig realisiert, weil wir jetzt auch noch so ein bisschen in so einem Tunnel sind, weil wir dieses Pokalfinale gegen Essen noch haben.
Landespokal, Rot-Weiß Essen, ja.
Genau, aber danach fahren wir mit allen, mit Trainerteam, mit Spielern, mit Staff, fahren wir nach Mallorca. Dann werden wir nochmal das alles feiern, egal wie der Pokal ausgeht. Und dann fahre ich mit meiner Frau in Urlaub und ich glaube, dann fällt mal alles so ab und dann realisiert man erst, was man eigentlich geschafft hat. So. Und dann werde ich es genießen und wenn es klappt, klappt es. Wenn nicht, dann, was ich gesagt habe, gehe ich halt nach Hause und da ist meine Familie.
Die Frage, die ich eigentlich stellen wollte, die muss ich eigentlich zurückziehen, weil also du hast es ja wunderbar gesagt. Und natürlich möchtest du gerne der Frank Schmidt vom MSV Duisburg werden, ist ja ganz klar. Und das ist auch deine Herzensangelegenheit mit dem Zebra im Herzen und jetzt auch auf dem Oberarm. Aber trotzdem, du kennst ja das Trainergeschäft ja auch.
Ja.
Hast du trotzdem noch Träume oder nimmst du dir jetzt bewusst erstmal weg, hey, ich lebe jetzt gerade meinen Traum. Jetzt holen wir den Pokal, dann gehen wir alle zusammen saufen und dann rocken wir die dritte Liga. Was dann kommt, ist mir erstmal auch Schnurzpiepe.
Also ich war als Spieler immer ehrgeizig. Also als ich in der Bezirksliga war und dann immer langsam höher gekommen bin, habe ich auch gesagt, ich möchte in die Bundesliga. Ich habe viele gehabt, die mich ausgelacht haben. Ich weiß nicht, wie realistisch es ist, jetzt als Drittligatrainer in die Bundesliga zu kommen oder in die zweite Liga. Ich weiß es nicht, ob wir nächstes Jahr einen Durchmarsch schaffen oder ob ich von einem anderen Verein ein Angebot bekomme. Keine Ahnung. Aber ich glaube, man möchte in seinem Job immer so weit wie möglich nach oben. Ich sage ja auch immer, MSV ist mein Verein so, ne? Aber das ist jetzt auch mein Arbeitgeber und ich habe auch eine Verpflichtung meiner Familie gegenüber. Und wenn ich irgendwann entlassen werde oder wenn vielleicht mal ein überragendes Angebot kommt, dann muss man auch wenn man mit einem Verein so eng ist, das wollen vielleicht Fans nicht hören, muss man auch über bestimmte Dinge nachdenken so, ne? Aber im Moment ist es halt eine tolle Phase jetzt mit dem Verein, den ich echt gerade echt total liebe. Und als Spieler geliebt habe, der mir viel gegeben hat, dass wir aufgestiegen sind. Aber nochmal, ich bin vom Beruf Trainer und das ist bei anderen ja auch. Wenn dann ein anderer Arbeitgeber kommt, vielleicht sind die Konditionen besser, die Möglichkeiten besser. Das ist aber, ich finde, ich muss das als Trainer auch meinen Spielern zugestehen. Wir spielen jetzt in der dritten Liga extrem gut und dann kommen und wir schaffen es vielleicht nicht aufzusteigen oder ne? Aber Spieler haben extrem gut performt, dann sage ich auch, hey, du hast ein Angebot aus der zweiten oder ersten Liga, da bin ich stolz drauf. Wir haben dich dahin gebracht und dann kann ich gönnen. Und ja, vielleicht gönnt man mir auch irgendwann was, aber man weiß es nicht. Man weiß einfach nicht, was im Fußball kommt. Also ich habe dir ja eben so verrückte Sachen erzählt mit Elversberg oder ne, wie dann plötzlich auch Kassel, das ging dann über Mirko Dickhaut, mit dem habe ich einen Fußballlehrer gemacht. Der wohnte in Kassel, er hat mich dann gefragt. So, es gibt halt so viele verschiedene Wege. Der einfachste ist natürlich jetzt, wenn man erfolgreich ist, wenn man aufsteigt, dann kommt irgendwo auch, dann wird es auch finanziell anders entlohnt. Ne? Das ist ja so, ne? Aber das geht ja nicht immer so. Und ich weiß auch, dass ich weiß nicht, wie lange, aber die Zeit bei einem Verein, bei Frank Schmidt wahrscheinlich auch, die ist irgendwann begrenzt. Bei dem einen dauert es vielleicht ein Jahr, bei dem anderen fünf und bei Frank Schmidt vielleicht 20, aber irgendwas ist immer
Wir haben
begrenzt.
ein Beispiel, Sascha Hildmann, Rekordtrainer Preußen Münster, 5 Jahre, 4 Monate und darf dann 2 Spiele vor Schluss in der zweiten Liga, wo er endlich ja geschafft hat, in die zweite Liga zu kommen, dann doch
Ja,
gehen.
und ich glaube, er sagt auch, das ist so sein Verein, mit dem er das geschafft hat, aufzusteigen, den Durchmarsch geschafft. Der hätte wahrscheinlich auch vor einem Jahr nichts dagegen gehabt, wenn er ein Tattoo von Münster bekommen hätte, wenn er
Richtig.
Tattoo-Fetischist wäre. Und trotzdem wird er mit seiner Qualität und mit seinen Erfolgen jetzt wieder einen guten Arbeitgeber finden und dann hat er sein Herz halt da, weil ich glaube ganz einfach, mein Herz ist jetzt komplett beim MSV und es ist auch leicht dahin zu geben, aber egal wo ich als Trainer und auch als Spieler war, da bin ich mit vollem Herzen dabei. Ich halte nichts davon, dass man so ein Wappen küsst, weil man muss immer alles mit Herzblut machen. Das erwarte ich von Spielern auch. Also heute haben wir irgendwo Mai, dann küsst der Spieler das Trikot und im August macht er vielleicht einen Dreierpack und küsst das dann da. Also ich glaube, das sind nicht Zeichen, dass man jetzt bei einem Verein ist oder auch so ein Tattoo nicht, sondern in der Zeit, wo man da ist, in der Zeit, egal wie lange ich beim MSV bin, werde ich mein komplettes Herz für den Verein geben. Und wenn es dann weg ist, dann werde ich weiter gucken, was der Verein macht. Aber dann hoffe ich, dass ein anderer Verein mich haben möchte. Und dann gebe ich da auch alles mit vollem Herzen. Und das ist, glaube ich, wichtig. Ich kann auch verstehen, dass Fans das immer ein bisschen anders sehen, aber die Fans sind immer für einen Verein da, ein ganzes Leben lang in der Regel. Und wir haben halt unseren Job. Und das sind so Dinge, die kollidieren so ein bisschen. Aber in der Zeit, wo man bei dem Verein ist, da muss man alles mit vollem Herz, mit vollem Einsatz für den Verein lassen. Und ich glaube, dann kann man auch immer wieder zu den Fans zurückkommen, wenn man mal woanders war oder woanders ist. Dann wissen die, ey, der hat für uns hier in der Zeit alles gegeben und jetzt ist er halt woanders.
Richtig. Zum Schluss habe ich noch zwei sachlich-fachliche Fragen, du nämlich als Regionalliga-Kenner. Zum einen, wie war das diese Saison Regionalliga West, Türkgücü, Dortmund, Uerdingen, diese Castingshow in Düren, das war alles auch für den Fußball in der vierten Liga nicht besonders förderlich, oder?
Auf keinen Fall. Also wir wurden immer, die Regionalliga West wurde immer eigentlich als stärkste und beste Regionalliga eingestuft. Und ich habe es ja auch schon betont mit dem ersten Rückzug damals mit Türkspor Dortmund.
Oh, ist
Das,
eine Frage. Entschuldigung, mein Fehler.
ja, das wirft kein gutes Licht auf uns. Und da muss man sich echt Gedanken machen. Wir haben viele Mannschaften, die unter Vollprofibedingungen arbeiten. Und wir haben Glück gehabt, dass wir eigentlich ja, von den Auswirkungen von den verschiedenen Tabellen. Ich glaube, es waren 6 verschiedene Tabellen, weil wir nachher hinten raus auch so viele Punkte hatten, nicht irgendwo, ja, Probleme hatten. Also stell dir mal vor, wir haben nur 1 oder 2 Punkte vor und dann ziehen 2 zurück und dann bist du plötzlich 3 hinten. Ja, und dann bist du als Trainer, steigst du nicht auf und dann hast du keinen Vertrag oder sonst was. Das sind ja Dinge, die vergisst man so ein bisschen, ne? Man lacht vielleicht über Casting oder über das ein oder andere. Ich habe einen guten Draht zu René Leverjohann von Uerdingen. Der hat einen super Job gemacht. Also das war unfassbar, was die gemacht haben. Und der kann das halt auch nicht verstehen, so, ne? Der hat bis zuletzt alles gegeben und ja, ist dann auch von anderen ausgebremst worden. Und wir sind Sportler, wir wollen das sportlich austragen und nicht so, wie es jetzt ist. Nochmal, wir haben auch die meisten, wir mussten nur ein Spiel aussetzen. Wir haben sonst alles gewonnen. Also wir können da auch erhobenen Hauptes nachher aus der Liga rausgehen. Bis auf Uerdingen hätten wir jetzt am Wochenende gern noch gespielt. Aber es wirft kein gutes Licht auf die Liga und da muss der Verband sich was überlegen.
Und zweites Thema, was auch diskutiert wird, diese berühmte Regionalliga-Reform, dass es tatsächlich noch ja, Playoff-Spiele gibt. Jetzt muss, glaube ich, der TSV Havelse noch gegen wahrscheinlich Lok Leipzig spielen. Die anderen steigen als erstes auf und die müssen nochmal so spielen. Sind die ganze Saison über die beste Mannschaft. Und wenn sie Pech haben, verlieren sie diese beiden Spiele und sind dann nicht aufgestiegen. Ich finde sowas für ungerecht. Ich glaube immer, ein Meister, der muss ja irgendwas bekommen.
Finde ich auch. Ich gucke viel so Dokumentationen bei YouTube oder so. Ich habe zuletzt die 2 Dokumentationen von Cottbus gesehen. Das erste war vor 2 Jahren. Da sind sie Erster geworden und mussten noch gegen Unterhaching abspielen. Da habe ich noch gesehen, die sind Meister geworden und es gab keinen Platzsturm. Es gab Freude, ja, ne, sind auch Meister geworden. Aber du wusstest halt, in 2 Wochen oder in einer Woche habe ich noch Aufstiegsspiele und dann haben sie es nicht geschafft. Und dann bist du halt kurz mal Meister und dann fällst du in ein Loch. Das war unbeschreiblich. Und dann habe ich halt die Dokumentation gesehen, ein Jahr später, wo sie dann als Erster direkt aufgestiegen sind. Was ganz anderes. Platzsturm, ne? Und ich bin halt dann auch so, wenn man 4 Aufsteiger hat, dann muss man alles dafür tun, dass man 4 Ligen hat. Also es ist ja schon schwer, überhaupt Erster zu werden. Und
Ja.
dann hast du noch Aufstiegsspiele. Also ich weiß ja jetzt, wie es ist so, ne? Also in allen anderen Ligen, jetzt dritte Liga, da steigen 2 auf, du hast Relegationsspiel. Also du siehst ja, es macht ja auch viel mehr Spaß, auch bei uns jetzt. Wir haben jetzt 3, 4 Spieltage vor Schluss, hatten wir über 10 Punkte vor. Da ist ja auch der Reiz so weg so, ne? Und ich glaube, das wirst du nicht schaffen, dass 2 oder 3 aus der Regionalliga aufsteigen, aber ich glaube, man sollte alles dafür tun, dass man zumindest 4 Ligen hinbekommt. Das wäre mein Vorschlag. Dann hast du halt 4 Absteiger, du hast 4 Aufsteiger. Und das wäre, finde ich, schon mal eine gute Basis.
Sehe ich genauso. Ihr übt jetzt für die dritte Liga gegen Essen. Da könnt ihr schon mal gucken. Das könnte ja auch der erste Spieltag sein. Ne? Die Hütte ist voll. Das ist ja
Die
auch
Hütte ist voll, ja.
Wahnsinn. Wenn, jetzt kommt wahrscheinlich der Trainersatz, ja, wir müssen eh sowieso gegen jeden spielen. Aber wenn du jetzt entscheiden darfst, der DFB ruft dich an und sagt: Dietmar, sag doch mal, welchen Gegner möchtest du am ersten Spieltag haben? Wahrscheinlich ein Heimspiel. Ne? Hütte
Ja,
voll.
also
Und.
Heimspiel wäre gut, der Gegner ist mir echt egal, weil ich finde halt, jeder Gegner in der dritten Liga hat irgendwo eine bestimmte Herausforderung. Ja, es ist, jeder bringt Fans mit, es ist dann auch egal. Also wenn ich jetzt irgendjemanden nennen würde, ich würde halt gern gegen Rostock spielen, die können aber vielleicht noch aufsteigen, weil es so auch der Verein ist, wo ich auch gespielt habe.
Ja.
Das wäre ganz schön. Es wäre vielleicht schön, wenn wir das Auftaktspiel bekommen bei uns in der Arena. Es gibt ja immer so einen Opener, ne, vielleicht freitagsabends oder so, das wäre auch schön. Aber müssen wir gucken. Also wir haben eine breite Brust, wir sind aber auch demütig, wir sind jetzt Aufsteiger, wir sind vielleicht nicht der klassische Aufsteiger, weil wir auch schon, ja, wir haben eine riesen Fanbase, wir sind ein großer Verein, aber wir sind auch demütig. Wir wissen, was in den letzten Jahren alles beim MSV war, auch wenn ich da nicht viel mit zu tun hatte. Aber wir nehmen die Liga jetzt an, werden fleißig sein und dann, wie du gesagt hast, wir spielen gegen jeden. Aber nochmal Heimspiel und vielleicht freitagsabends der Opener zu sein, das wäre schon cool.
Gibt es irgendwas, auf das du dich am meisten freust in puncto dritte Liga, wenn es dann losgeht? Gibt es irgendwas oder irgendwen, den du da wieder triffst oder?
Wie gesagt, in Rostock zu spielen, da freue ich mich schon drauf. Aber wenn Rostock jetzt noch aufsteigt, das würde mich auch freuen, muss ich auch sagen. Aber Cottbus ist gerade in der Pole Position mit dem Relegationsplatz. Aber ich kenne auch noch den einen oder anderen in Rostock. Das wäre schon cool, nochmal an die Ostsee zu fahren und dort zu spielen. Aber nochmal, die Regionalliga hat eine gewisse Herausforderung gehabt, kleine Stadien, schwierige Plätze. Wir freuen uns halt einfach auf geile Mannschaften, auch wenn jetzt 2 Große mit Bielefeld
Ja.
und Dresden rausgehen. Aber dritte Liga mal so durch ganz Deutschland. Wir haben auch jetzt bei den Auswärtsspielen natürlich nie ein Trainingslager gehabt, bis auf einmal in Rödinghausen, wo wir einen Tag vorher schon da waren. Das ist auch immer schön, wo man dann abends nochmal mit den Trainerkollegen oder vielleicht auch mal mit dem Spieler mal ein Bierchen trinken, auch das gehört alles dazu. Das ist schon toll so, ne? Das habe ich als Spieler viel gehabt. Das ist schon schön und ja, ich freue mich einfach auf die gesamte Liga. Es ist ein Riesen. Also wenn ich Elversberg sehe, ich glaube 13, 14 war es und jetzt über 20 Jahre später, Quatsch, über 10 Jahre später mit der Aufmerksamkeit, wie du eben sagtest, mit Magenta, das ist ja alles viel größer geworden, ne? Und ist geil. Kriege ich Gänsehaut und freue mich.
So, jetzt ist aber gut. Jetzt musst du irgendwie die Saison noch zu Ende bringen mit dem Pokalfinale. Drücken wir die Daumen und dann
Vielen
nochmal
Dank.
richtig feiern und aber dann volle Konzentration, dritte Liga.
Auf jeden
Wir freuen uns
Fall.
auf dich, dass wir dich da an der Seitenlinie sehen. Wir wünschen
Danke.
natürlich dir und den Zebras ganz, ganz viel Erfolg. Und ich frage jetzt nicht, wenn ihr dann den Durchmarsch macht, welches Tattoo die dann stechen lassen wollen. Das bleibt unser Geheimnis.
Eins nach dem anderen. Erstmal Pokal.
Genau. Erstmal Pokal, eins am anderen. Bleib gesund, alles Gute, danke für deine Zeit.
Danke, hat Spaß gemacht.